B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Herzlich willkommen bei Besuch und B aus dem hohen Norden. Ich habe Besuch von Paul Schreier. Ich muss ihn nicht vorstellen, aber ich fasse das mal kurz zusammen. Also Journalist, Bestsellerautor, Aufklärer und Herausgeber von Multipolar.
Mitherausgeber.
Mit Stefan Koren zusammen.
Genau.
Mann, okay, komm noch mal rein, Paul. Nein, Mitherausgeber von Multipolar, ein Titel, wann habt ihr angefangen, das zu machen, Multipolar?
Vor 6 Jahren, 2020.
Okay, dann muss ich gleich mit dir über Kristallkugeln reden, weil schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ja, also danke schön.
Im hohen Norden, habe ich gedacht, aber du bist ja eigentlich auch im Norden. Ne? Also du bist mal jetzt in den hohen Nordwesten gereist. Wir haben vorher, wir sprechen ja manchmal, wir können das zugeben und uns dann auch schon geeinigt, dass wir eigentlich nur uns einmal im Jahr zusammensetzen. Bitte nicht öfter, um bloß nicht über diese ganzen aktuellen Dinge zu sprechen, die du ja genauso wie ich dauernd begleitest. Und ich würde gern mich jetzt zurücklehnen und dir die Stunde oder anderthalb, die wir jetzt haben, zusammen komplett überlassen. Ein schöner Blick. Nein, weil ich habe wirklich den, was man mit dir ja kann, wie ich weiß aus den letzten beiden Gesprächen, ist eben diesen großen Blick auch mal zu machen und nicht immer auf die wichtigen Dinge des Jetzt, also das Pai und Grönland und was jetzt gerade wieder an Überwachung in England passiert, sondern mal zu sagen, wir gucken mal auf das große Schachbrett und du weißt, warum das da steht, das habe ich bei, das ist das Original, große Schachbrett von Brzezinski. Habe ich bei Sotheby's ersteigert und du weißt, dass ich zuständig bin für doofe Scherze. Mhm. Deswegen steht es da. Komm, du musst zugeben, der hat doch irgendwie verdammt viel Ähnlichkeit, oder?
Naja, so ein bisschen, ne?
Mhm. Nein, im Ernst. Also, das große Schachbrett, das wissen wahrscheinlich einige nicht. Ich habe es jetzt tatsächlich nochmal nicht nur das große, kleine Schachbrett gekauft, sondern nochmal zum 18. Mal. Kennen nicht alle. Und ich glaube, wir haben beide angefangen, so in der Zeit, als Brzezinski das geschrieben hat und so kurz danach. Du warst dann noch sehr jung, ich war noch sehr naiv und so um die Jahrtausendwende. Ich habe da jetzt nochmal reingeguckt und gedacht, wenn ich dich jetzt frage, wo stehen wir denn jetzt auf dem Schachbrett, dann freue ich mich auf eine Antwort. Also das hat ja vieles, Entschuldigung, den Satz noch, es ist ja vieles, egal wo du es aufschlägst, wo man so einfach sagt, okay, Eurasien-Kampf irgendwie mit dem Kern die Ukraine. Also was, wo stehen wir und was ist seitdem passiert und in Erfüllung gegangen von dem, was Zbigniew da?
Naja, also Zbigniew Brzezinski, für die, die ihn jetzt nicht kennen, den Autor, er war ja ein hochrangiger Berater, Präsidentenberater in den USA gewesen. Ich glaube, so um 1980 rum war er nationaler Sicherheitsberater und hat da die Außenpolitik maßgeblich mitgeprägt. Und er ist ja, die USA sind ein Imperium und er ist ein Vordenker des Imperiums, einer von denen, die es da gibt. Nicht der einzige, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Leuten und sehr intelligent und hat ja eine ganze Reihe von Büchern geschrieben und hat eben Ende der 90er dieses Buch geschrieben, in dem er versucht zu skizzieren, was muss Amerika jetzt machen, um ein Imperium zu bleiben. Kurz gesagt, so habe ich es interpretiert und wahrgenommen.
Hieß auch auf Deutsch, glaube ich, das amerikanische Jahrhundert, oder? Ist das der...
Den deutschen Titel weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Gut, aber also diese, das, was wir jetzt sehen, deswegen frage ich ja auch nach dem, das hat im Grunde schon, also er hat ja nicht alles vorhergesehen, aber vieles auf diesem Schachbrett lag ja schon damals vor uns und auch die Visionen, Vorstellungen, Perspektiven von Brzezinski waren ja so, dass man heute sagt, wenn du da reinguckst, also dass man sagt, die Ukraine wird das entscheidende Schlachtfeld sein.
Ja, Brzezinski hat, wenn man sich jetzt nochmal in die Zeit zurückversetzt, in den 90er Jahren, nach dem Mauerfall, die Jahre nach dem Mauerfall, wo dann die Leute in den USA dachten, wir haben jetzt gewonnen. Das ist ja irgendwie auch so, viele sagen, es ist ein Missverständnis gewesen, das als Sieg aufzufassen, aber viele haben es ja als Sieg aufgefasst, im Sieg über dieses kommunistische System, über die Sowjetunion. Und dann war vielen ganz schnell klar, okay, wir müssen jetzt diese Chance nutzen, wir haben jetzt gewonnen, jetzt Fuß in der Tür für globale Vorherrschaft. Das Gegensystem ist zusammengebrochen Und Brzezinski war ja der, der Mitte der 90er ganz stark forciert hat, NATO-Osterweiterung. Da war er einer der Köpfe, einer der Architekten, die gesagt haben, das müssen wir jetzt machen und Druck gemacht hat und Papiere geschrieben hat, wie das vonstatten gehen soll, Papiere, die dann die Regierung beraten und so weiter. Damals in Foreign Affairs, in der außenpolitischen Zeitschrift, hat er 95 einen großen Artikel dazu gemacht, wie man jetzt die NATO-Osterweiterung machen muss und soll und kann. Und sehr klug und intelligent aus amerikanischer Sicht. Und da steht eben auch, was du sagst, dann drin, wie geht man mit der Ukraine um? Ja, langfristig an den Westen heranführen, ja, noch nicht gleich NATO-Mitgliedschaft anbieten, aber auch nicht die Tür verschließen und so. Alle diese ganzen Schritte schon vorgedacht, wirklich schon, also jemand, der so versucht, 10, 15 Jahre nach vorne zu denken.
Ja.
Und wenn man dann heute schaut, wo wir jetzt stehen, dann sieht man, okay, das ist auf jeden Fall jemand gewesen, der diese Richtung stark vorangetrieben hat, diese Sackgasse, in der wir uns jetzt befinden, würde ich sagen.
Ich will nur, deswegen habe ich das Buch ja auch dann nochmal hingelegt. Wenn andere Menschen, die jetzt in die Zeitung oder auch ins Fernsehen gucken, ins Öffentlich-Rechtliche, sind völlig überrascht davon, dass die regelbasierte Ordnung sich gerade auflöst. Mhm. Und deswegen hatte ich auch gefragt, wann hast du Multipolar angefangen? Ich meine, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, es ist nicht so irgendwie gerade vom Himmel gefallen, die Idee, dass sich die Welt ins Multipolare verändert, ob das Brzezinski gesehen hat oder nicht. Und es ist auch keine Entwicklung, die jetzt total überraschend für dich und mich kommt.
Nee, das natürlich. Also viele haben ja damals gesehen, als der Irakkrieg begann, 2003, es gab ja mehrere Irakkriege, aber dieser Krieg, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist der Scheitelpunkt der amerikanischen Macht überschritten. Also mit diesem Punkt, von da ab geht's bergab. Mhm. Ja, und dann von da ab geht's in die Multipolarität rein. Also von da ab, die amerikanische Macht, sie haben es überdehnt mit dem Irakkrieg, sie haben es überzogen, weil sie wirklich auch enge Verbündete damit vor den Kopf gestoßen haben. Das war dann auch der Split, dass Frankreich und Deutschland gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit. Mhm. Das war ohne den Irakkrieg, wären die ja viel enger noch an den USA dran gewesen. Und da ging's also schrittweise bergab. Und Mittelmächte waren am Aufsteigen sozusagen. Ja, China war ja vorher schon am Aufsteigen, aber das ist diese Entwicklung zur multipolaren Welt, die hat sicherlich ab 2003 einen ganz starken Schub gekriegt durch diesen Irakkrieg, würde ich sagen.
Aber das hat Brzezinski noch nicht vorhergesehen, oder?
Nee, das Buch ist ja von Ende der 90er, also das konnte er nicht vorhersehen sozusagen.
Nee. Ich glaube, also vielleicht, ich müsste das jetzt nochmal ganz lesen und sein Gesamtwerk. Er hat aber im
Kurs... Ich weiß auch nicht, wie er damals zum Irakkrieg gestanden hat. Es kann sein, dass er ein Kritiker war, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Nee, wir wollen ihm auch nichts... Ich meine nur als Zusatzinformation, er hat ja dann kurz vor seinem Ableben, das muss irgendwie so 2017, keine Ahnung gewesen sein...
Vor ein paar Jahren.
Vor ein paar Jahren zumindest nochmal die strategische Idee, die Ukraine dann auch am Ende zum NATO-Teil zu machen, die hat er dann aber, glaube ich, aufgegeben. Schon im Wissen, dass die Ukraine entscheidend ist, ob jetzt Russland, in welcher Form Russland dann noch Großmacht ist, wenn man ihr den Zugang zu allen Meeren abschneidet. Aber er hat am Ende, glaube ich, verstanden und auch geschrieben, dass das nicht funktioniert. Also, dass du die Ukraine nicht eben zum EU- und NATO-Mitglied machen kannst und dass die Russen das nie akzeptieren werden. Darüber hast du, glaube ich, auch ein Buch geschrieben. Das müsste hier stehen. Wir sitzen nicht umsonst vor meinem Regal.
Wir sind die Guten, ja.
Das ich ja dringend empfehle. Nur jetzt nochmal, überrascht dich das, wo wir jetzt sind? Also, was jetzt gerade passiert mit Herrn Trump, der dann einfach sagt, ich nehme jetzt Venezuela und ich nehme auch Grönland, wenn ihr nicht wollt.
Das mit Trump war, glaube ich, 2016, als er ins Amt kam. Ich glaube, es war für alle überraschend. Dass so jemand Präsident wird, war, glaube ich, schon für alle überraschend. Ich denke schon. Also, es zeigt, mal platt gesagt, wenn so eine Persönlichkeit in all ihrer Widersprüchlichkeit Präsident wird, so eine seltsame Borderline-Persönlichkeit, der so stimmungsabhängig auch ist, dass so jemand zum Präsident gewählt werden kann, heißt ja, dass sonst niemand da ist, der für die Leute vertretbar ist. Und das heißt ja im Grunde, dass die politische Führungsschicht hat eigentlich ausgespielt. Wenn sie nicht in der Lage ist, einen Kandidaten aufzustellen, der gegen so jemanden gewinnt, dann ist die Führungsschicht am Ende. Ja, also so ist es halt.
Das hat welche Folgen? Also die Führungsschicht, die Eliten, jetzt könnte ich mal sagen, Paul Schreier hat auch ein Buch geschrieben über die Angst der Eliten. Ich empfehle diese Bücher sowieso alle, aber
Nach der Trump-Wahl, ja. Da kam ja diese große, da kam ja diese Angst. Ja, also die Idee hatte ich nach dem Brexit und der Trump-Wahl, dieses Buch zu machen, weil da kam ja auf einmal dieser Gedanke in die breite Diskussion im Westen, dass das irgendwie gefährlich ist, wenn man jetzt, dass das Volk irgendwen wählt oder eben zum Brexit sich dafür entschließt, in einer Abstimmung aus der Eurozone auszutreten, dass das ja gefährlich ist, dass die Leute ja auch was entscheiden können, was jetzt so nicht vorgesehen war, sozusagen. Und dann fing ja auf einmal diese Agitation an mit Desinformation und so weiter. Und wir müssen die Bevölkerung schützen vor Desinformation. Wir können jetzt nicht darauf, die sind nicht in der Lage, sich ihr eigenes Urteil zu bilden und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Da ging das ja alles los. Und ich hatte damals eben Ende 2016 das Gefühl, das ist hier eine ganz schiefe Debatte, die hier geführt wird. Das ist eine antidemokratische Debatte. Also eigentlich hat man sich, wenn man so argumentiert, dass man den Leuten im Grunde die Freiheit nicht geben kann, solche Entscheidungen zu treffen, ist man ja kein Demokrat mehr. Und das war der Auslöser, dieses Buch zu machen.
Ja. Wir befinden uns in einem Bundesland, Paul, in Flensburg, Schleswig-Holstein. Ich glaube, da müssen wir doch mal ins Aktuelle kurz gehen. Du weißt, dass es hier weiterhin erlaubt ist, als Privatmann im Fernsehen eine antidemokratische Ansicht zu vertreten, selbst wenn man Ministerpräsident ist. Aber ob wir das dürfen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man dich kontrolliert hat an der Grenze oder sowas. Aber ich hoffe nicht, wir sprechen ja auch besonders leise heute. Nein, aber da ist gut dahin zurück. Also das heißt, das war schon antidemokratisch, wenn man sagt, wir trauen den Leuten nicht mehr zu, irgendwie Entscheidungen zu treffen.
Genau, ja.
Sie wissen es halt nicht besser, wir müssen sie daran hindern.
Wir müssen sie schützen vor den Desinformanten, vor den Informationen, die Leute in die falsche Richtung lotsen. Ja. Dafür müssen wir sie schützen und diese Desinformation müssen wir verbieten.
Steht auch, glaube ich, in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda von allen WHOs und wie sie alle heißen. Nee, nicht WHO, von der UN, oder?
Also das ist ja der Trend.
Ne? Ist die Bedrohung schlechthin?
In allen großen Gremien ist das ja das Thema.
Okay, das hat aber damals schon angefangen, sagst du. Das war 2016.
Hat das so einen Schub gekriegt.
Brexit, ne? Und ja. Trump heißt, die Eliten verlieren die Kontrolle.
Ja, genau. Ganz einfach, ja.
Ist das heute so? Haben die Kontrolle verloren?
Nein, ja, natürlich nicht. Also das ist ja auch, die Frage ist ja auch sehr vereinfacht gestellt. Es gibt ja nicht die Eliten, die jetzt homogen ein Ziel verfolgen. Das wissen wir ja beide. Das ist einfach komplex. Es gibt herrschende Kreise, Gruppen mit viel Einfluss, die dann schon so viele Ziele teilen auf internationaler Ebene, dass man dann als die Eliten das vergröbern zusammenfassen kann, wo dann sozusagen also auch, ich sag mal, ganz wohlhabende Eliten aus Russland und wohlhabende Eliten aus Großbritannien teilen am Ende dann doch bestimmte Sichtweisen auf die Bevölkerung, ja, und auf den Freiheitswillen oder auf die politischen Ansichten der Bevölkerung. Da gibt es ja dann doch Harmonien in gewisser Weise, ja, wo es Gleichklänge gibt. Aber trotzdem ist es jetzt vergröbernd zu sagen, die Eliten, das ist immer ein bisschen zugespitzt. Aber jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Das muss mir nochmal helfen.
Ne, das macht überhaupt nichts. Nee, das ist gut, wenn du den Faden verloren hast, weil ich habe gerade einen Faden gefunden. Das würde ich dich gerne fragen. An der Stelle, genau der Stelle. Weil du gerade sagtest, die Eliten wollen wir jetzt mal nicht alle dazu zählen, die irgendwie irgendwo im Landtag in Schleswig-Holstein sitzen, sondern diejenigen, die jetzt, du redest ja von denen, die die Geschicke dieses Planeten eigentlich in den Händen halten, oder? Was sind die?
Ja, das wäre jetzt die Verschwörungstheorie.
Dagegen hab ich gar nichts. Du machst sowas nicht, aber ich darf das. Nein, also wer, da wollte ich gerade mal hin. Darf ich da einmal einhaken?
Ja, klar.
Also wer, es gab irgendeinen CEO-Milliardär neulich irgendwo mir untergekommen, weiß ich nicht. Der sagt, es sind 150 Leute auf diesem Planeten. Also die wirklich die Entscheidung treffen und die müssen sie auch nicht mehr groß absprechen, weil ihre gemeinsamen Interessen sind auch so klar.
Ja.
Die kennen wir auch nicht unbedingt. Das sind dann vielleicht, wenn man es plakativ, wenn einer sich nach vorne drängelt wie Gates, dann kann man den mal gesehen. Aber da stecken noch ein paar andere dahinter, die wir gar nicht kennen. Verschwörungstheorie hin oder her, aber deswegen sage ich, was wir im Moment auf dem Globus so sehen, in dieser sich multipolar gestaltenden Welt, ist es nicht trotzdem so, dass die 150 oder 300 oder 1000, wie viel das sind, dass die ein sehr gemeinsames Interesse haben?
Das meinte ich, genau. Das war genau mein Gedanke, den ich sagen wollte, auch über alle Landesgrenzen und alle ideologischen Grenzen in gewisser Weise hinweg. gibt es da natürlich Gemeinsamkeiten, etwa von den Leuten, die einfach einen Haufen Geld haben und es vermehren wollen. Und das sind die agieren ja alle im gleichen System. Mhm. Wir sind ja ein globales Finanzsystem, wo das Geld frei fließt zwischen allen Staaten hin und her. Wenn man jetzt nicht gerade sanktioniert ist, fließen die Ströme frei. Und natürlich sind die Leute, die dort den größten Einfluss haben, die dort den größten Besitz haben und die besten Verbindungen haben, haben die natürlich die gemeinsamen Interessen, ist ja logisch. Das ist ja wie, wenn man es im Kleinen runterbricht auf ein Land, dann haben wir hier die Banken, die Commerzbank, die Deutsche Bank und so weiter, die sind Konkurrenten, aber natürlich haben sie ein gemeinsames Interesse und deshalb haben sie einen Bankenverband, der ihr gemeinsames Interesse vertritt. Und so ist es ja ein bisschen im Großen, das Weltwirtschaftsforum ist der Zusammenschluss der ungefähr 1000 größten Konzerne der Welt, die um ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten. Es ist ein Lobbyverband, ja, so. Mhm. Und, ja.
Nee, aber der Eindruck, also ich will mich mal selber jetzt auch gern mal kurz naiv stellen. Der Eindruck ist doch, wir leben in einer Welt, Zeit der furchtbarer Spannung zwischen dem Hegemon und den sich entwickelnden anderen Großmächten in der multipolaren Welt. Mhm. Wir sitzen alle auf einem Pulverfass und morgen könnte die Welt irgendwie atomar untergehen. Mhm. Ja, nein, das, schau mal, ich habe genau wie du den Eindruck, dass diejenigen doch kein Interesse daran haben, außer wenn sie auf den Mars auswandern möchten, dass sie nun den ganzen Planeten schrotten. Arbeitshypothese, die sind sich wie der Bankenverband schon im Großen und Ganzen einig. Wir können uns am Ende dann unterhalten, wenn es nur noch 4 Banken gibt, ob nicht es auch 3 tun. Hm. Aber erst mal dahin zu kommen, also dass man sagt, wir müssen die Welt so gestalten, dass sie nicht komplett kaputt geht. Und
also ich sag mal, aus dieser antidemokratischen Haltung heraus oder mit dieser Haltung einher, kommt dann, so würde ich das sagen, die Haltung von Leuten an der Spitze, die sagen, okay, das ist hier alles total desorganisiert auf der Welt. Wenn wir das jetzt nicht richten, also wir haben Verantwortung. Ne? Wir als Führer sozusagen, so wie jetzt ein Bill Gates, der einfach in sich diese große Verantwortung spürt, die Gesundheitspolitik auf der ganzen Welt zu organisieren. Das ist einfach diese Last spürt er auf seinen Schultern und der will er gerecht werden aus einem, ich sage jetzt mal positiv unterstellt, aus einer moralischen Haltung heraus. Ja, kann man ja so sehen. Ja. Man kann ihn jetzt als Schurken sehen. Ich weiß es ja nicht, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Aber man kann natürlich auch sagen, er agiert aus einer großen moralischen Haltung heraus. Ne? Ist auch schlüssig so. Mhm. Und, aber der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist der, dass man eben sich anmaßt, jetzt die Entscheidung zu treffen für alle, weil man im Grunde implizit total davon überzeugt ist, dass die Leute sich natürlich nie selber vernünftig organisieren könnten, also die Bevölkerung. Man muss sie ja lenken zu ihrem eigenen Besten. Und das, ich glaube, das ist die Haltung, die eine antidemokratische Haltung ist. Und da, was mich jetzt stört, ist, dass viele Leute das so hinnehmen, nicht reflektieren, dass das antidemokratisch ist. Sondern sagen, okay, oh, das ist ja cool. Diese reichen Leute, die haben einen moralischen Anspruch, die wollen das gut für uns machen. Dann arbeiten wir doch mit denen zusammen. Ist doch toll, wenn die Bundesregierung mit Bill Gates zusammen und noch ein paar anderen, wenn die sich einigen, dann regeln die das für uns gemeinsam. Das ist ja so eine mediale Haltung, sag ich mal, ja. Oh schön, Bill Gates gibt wieder 5 Milliarden für die globale Bekämpfung von irgendwas. Das ist ja toll. So wird es ja in den Medien eigentlich gespiegelt. Und das ist eben, das finde ich eben nicht gut.
Das ist spannend jetzt. Ich glaube, du hast ein völlig anderes Menschenbild als ich. Das
finde
Das finde ich jetzt richtig gut. Also ist es denn nicht besser, wenn kluge Menschen, die erfolgreich sind und das bewiesen haben, dass sie kluge Entscheidungen treffen können, dann auch für mich die Entscheidung treffen? Die haben jetzt auch noch KI dabei. Können wir jetzt mal nur an den Rand tun. Aber ganz grundsätzlich ist es nicht besser, Paul, wenn die Fürsten diese Entscheidungen treffen. Gerade wenn man sieht, wie doof wir geworden sind durch 20 Jahre Katzenvideos gucken.
Also ja, ist es nicht. Genau. Also man hat die Demokratie dann zur Seite gelegt, ne? Das ist einfach, man muss dann auch nicht mehr so tun, als wäre es eine. Also es ist was anderes.
Ne? Ja, genau. Unsere Demokratie.
Es ist dann einfach was anderes.
Ja, aber das ist für mich ein entscheidender Punkt. Du sagst, ich hatte das auch, als ich das, wer, wenn nicht Bill oder wir geschrieben habe, da war es ja auch so, dass man mir dann auch gelegentlich gesagt hat, du willst ja eigentlich. Findest du das ja alles gut, was der Schwab und der Bilder machen?
Für die es nicht kennen?
Ja, danke. Ja, gibt es auch nur noch, glaube ich, antiquarisch. Ja, das ist ganz schön. da kam dann auch eine oder andere Kommentar, der dann auch sagt, der Böttcher ist ja eigentlich auch genauso wie Klaus Schwab, er hat nur kein Geld. Das ist der Unterschied.
Aha.
Nein, aber diese Bei dir klingt ja was sehr Positives an. Du verteidigst dann also die Demokratie, ohne das jetzt alles ausgesprochen zu haben. Sagst du eigentlich, das ist ein vernünftiger, natürlicher Zustand, dass wir alle gleiche Rechte haben oder eine Stimme haben, ja, und über unser gemeinsam entscheiden sollten?
Wenn man es jetzt mal wörtlich nimmt, was wir so an Grundlagen haben, also so Grundgesetz.
Ja.
Haben wir ja. Auf Papier.
Ja.
Da steht ja was drin. Und dann wird ja auch regelmäßig sich drauf berufen.
Ja.
Und man ist ja ganz stolz, dass man es hat. Aber dann kann man es ja nicht zur Seite legen. Dann muss man es ja ernst nehmen, wenn man es hat und wenn man es verteidigen möchte. Ja. Und das ist natürlich die Idee der Demokratie, steckt drin. Die steht drin. Die muss man jetzt nicht reininterpretieren. Die steht da drin. Mhm. Das heißt, das ist ein Maßstab, an dem man Dinge messen kann. Und als Journalist mache ich genau das, die Realität messen an bestimmten Maßstäben. Ja. Werden die eingehalten oder nicht? Und dann kann ich sagen, okay, ich habe den Eindruck, hier werden Maßstäbe nicht eingehalten oder hier werden andere Maßstäbe angelegt. Und das ist es. Ja. Ist ja jetzt keine große...
Aber kann man
die ist nichts sehr Überraschendes.
Kann man die Demokratie nicht auch abwählen?
Abwählen?
Ja.
Als
Demokrat?
Man kann die Demokratie abwählen, indem man sagt, wir wollen jetzt wieder einen König haben. Dann ist sie abgewählt. Und man ist dann einverstanden, wenn einer sich zum König erklärt und sagt man, ja toll, der macht's jetzt für uns. Dann ist sie abgewählt. Und wenn man akzeptiert, dass bestimmte Interessengruppen entscheiden, dann ist sie auch abgewählt. Das ist ja jetzt der Zustand eigentlich, mehr oder weniger. Und ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Demokratie, weil sie ist ja in Ansätzen zu finden in unseren staatlichen Strukturen, aber eben nur in Ansätzen, also von Anfang an auch nur in Ansätzen. Wenn man jetzt zurückgeht, ich weiß nicht, wollen wir so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen vielleicht, das ist eigentlich...
Gehen wir nach Athen.
Ja, so weit wollte ich gar nicht.
Ach so, okay. Dann.
Ich wollte einfach nur mal... Also wenn man schaut, 1918 war der letzte große Wendepunkt in Deutschland. Das war die letzte Revolution in Deutschland, also eine wirkliche Revolution, ja, die so grundsätzlicher Wechsel in der Politik ist seither, es ist über 100 Jahre her, dass sowas mal passiert ist bei uns. Und da, was ist passiert? Es ist unter anderem das allgemeine Wahlrecht eingeführt worden. Gab es ja vorher nicht. Vorher war Klassenwahlrecht. Vorher hing das Wahlrecht davon ab, ob du Besitz hattest oder nicht. Das war ja, dann danach war das Stimmgewicht sozusagen organisiert. Ja, dieses allgemeine Wahlrecht, jeder hat eine Stimme, egal ob er was besitzt oder nicht. Auch jeder Mann und jede Frau ist ja völlig neu geschichtlich, hat es ja nie gegeben. Also das ist das Ergebnis dieser Revolution 1918.
Das andere war Athen, genau.
Also ja, da waren es ja nur die Männer und die, was besessen haben. Genau.
Und das Bürger Athens und genau, Frauen und Sklaven.
Jetzt. 1918 ist es schon, natürlich, es gab ja in Europa ein paar Vorläufer, Französische Revolution und noch einiges andere. Aber das ist in Deutschland dann eben 1918. Und dann hatten wir schon einen Schritt in Richtung einer Demokratie, aber wir hatten ja keine Demokratie 1918, sondern wir hatten ein Parlament, das auf einmal mehr Einfluss hatte 1918. Aber was hatten wir ansonsten? Ansonsten hatten wir einen Regierungsapparat und eine Justiz, die exakt auf dem gleichen Stand waren wie vorher. Was hat sich denn da demokratisiert? Also fast nichts. So, und das ist, und was hat sich später demokratisiert bei Regierung und Justiz? Kann man auch fragen, also ganz, ganz wenig. Ne? Also es ist ja immer noch so, und dass man fragen muss, inwiefern ist die Justiz eine dritte unabhängige Gewalt in Deutschland? Die Justiz ist ein Teil der Regierung. Und da gibt es einen guten Gedanken, das habe ich beim Autor von uns, Multipolar Autor Carsten Vorberger, der hat mal einen Text von uns gemacht, den haben wir jetzt auch in unserem Buch drin. Gewaltenteilung, problematische Beziehung zwischen Gewaltenteilung und Demokratie in Deutschland. Und der mal sagt, mal so als Gedankenanstoß. Wir haben ja jetzt im Bundeskabinett, es gibt Minister für verschiedene Ressorts, wir haben aber jetzt keinen Parlamentsminister. Wir haben jetzt keinen Minister, der das Parlament beaufsichtigt und dem Vorgaben macht. Aber wir haben Justizminister, der das Justizsystem beaufsichtigt und den Staatsanwälten Vorgaben machen kann.
Ja.
Das heißt, da kann man es ja ganz klar sagen, die Justiz ist ein Anhängsel der Regierung, unterstellt. Und die Richter... Ja, wie werden die Richter ernannt? Ja, der Justizminister hat da was mit zu tun. Nur ganz oben, die Bundesverfassungsrichter, da hat das Parlament auch ein Mitspracherecht, aber auf den unteren Ebenen gar nicht. Und die Justiz hat kein eigenes Budgetrecht. Die kriegen die Gelder zugeteilt von der Regierung. Die können sich nicht richtig selbst verwalten. Die sind ein Anhängsel der Regierung. Das ist ja, wir haben nicht drei Gewalten in Deutschland. Ja, wir haben zwei.
Entschuldige mich, das sei aber, weshalb wir auch, glaube ich, in Europa nicht in dem Sinne als Rechtsstaat gelten und auch internationale Haftbefehle die Staatsanwaltschaft nicht
ausstellen. Wegen der Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte.
Genau. Ich werde dieses Buch ganz kurz hochhalten und mich damit behelligen, weil ich habe das auf deine Empfehlung hin gelesen.
Okay.
Mhm. Jenseits des weisungsabhängigen Rechtsstaates.
Das ist das Buch, was der Carsten Vorberger erwähnt hat in seinem
Text. Genau, deswegen dachte ich gerade, ich ziehe das mal raus. Zu eurem Buch komme ich gleich, hervorragend. Aber das wollte ich dann doch, das kann hier liegen bleiben. Das wollte ich mir mal gesagt haben, weil ich das überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Ja. So,
ich bin zwar auch zur Schule gegangen, ob man es glaubt oder nicht, habe sogar Abitur gemacht. Und als der Vorberger-Text und wir dann auch mal kurz sprachen, ich gesagt, wieso deutsche Revolution? Deutsche machen ja gar keine Revolution. Mhm. Da gibt es ja den Satz von entweder Churchill oder wer weiß, wer es gesagt hat, oder Stalin.
Mit der Bahnsteigkarte.
Genau.
Die Lenin.
Also, Lenin oder Churchill, also einer von denen, oder Einstein, wie alles, hat gesagt, die Deutschen machen das nicht, weil wenn man ihnen sagt, am Bahnhof ist Revolution, dann
lösen die erst eine Bahnsteigkarte.
Ja. Gut, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte das empfehlen. Also meine Bildungslücke weitgehend gestopft damit und ich völlig erstaunt bin, das wäre auch eine Frage dann gleich. Wir springen ja lustig durch die Themen, aber das macht nichts. Jetzt jenseits der Ist-Beschreibung, ne, mit dem nicht vorhandenen Rechtsstaat heute, aber die Deutschen können offensichtlich Revolution oder konnten das.
Am Ende eines verlorenen Krieges.
Du meinst, du hast Hoffnung, dass wir in zwei Jahren eine Revolution hinbekommen, wenn der Krieg verloren
ist? Gott bewahre. Also Gott bewahre, dass hier ein Krieg beginnt, ja? Also das wollte ich damit sagen. Aber das ist natürlich, diese Umstände muss man ja sehen, ja? Also wann gibt es eine Revolution? Natürlich nicht, wenn alle so ganz gut zurechtkommen, dann gibt es natürlich keine Revolution. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es, wie erstrebenswert es ist, das ist ja Spiel mit dem Feuer, ja? Also was da passiert ist und dieses ganze Leid, was mit der Kriegssituation damals zu tun hatte. Es wäre sehr erstrebenswert, dass man politische Verbesserung und Demokratisierung ohne einen Krieg erreichen kann im eigenen Land. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich fände es sehr erstrebenswert.
Nee, ich meine, wir spoilern ja jetzt keinen, der das dann nochmal angucken möchte, so wie ich, und sagt, das ist ja auch nicht so richtig gelungen, sonst würden wir in einem anderen politischen System sein. Also wenn die Revolution von 1819 anders ausgegangen wäre, korrigiere mich, wenn ich Quatsch rede, dann hätten wir vermutlich heute ein bisschen anderes System oder zumindest zwischendurch ein anderes System gehabt in Deutschland. Ja. Da dürfte man heute in Deutschland überhaupt so einen Vorschlag machen wie den die Revolutionäre damals gemacht haben.
Nämlich?
Also das war ja im Grunde, ich habe dabei auch gelernt, dass eine Räterepublik, ich glaube, sowas darf man politisch nicht fordern hier. Ich wüsste nicht, dass man sich auf die Fahne schreiben darf als politische Partei, dass man die parlamentarische Demokratie abschaffen will.
Das ist ja immer die Diskreditierung, die ja falsch ist. Ich glaube, das schreibt Hafner auch im Buch. Das ist die Räte, die damals in diesen Revolutionswochen sich spontan gebildet haben, wollten nicht das Parlament abschaffen, sondern das Parlament hat natürlich weiter bestanden. Aber sie wollten, das ist ja diese, man muss sich das vergegenwärtigen, es war diese revolutionäre Situation. Mhm. Die Leute waren auf der Straße, sie waren eine politische Kraft. Die Regierung hatte ihre Macht stark verloren, weil sie einen Krieg verloren hatte und dann ihre Autorität zum großen Teil verloren hatte. Aber der ganze Apparat, die ganzen Ämter, die ganzen Gerichte, das war ja alles besetzt mit den alten Strukturen, mit den alten Personen. Das heißt, man hatte jetzt zwar eine Revolution, aber trotzdem funktioniert ja der Apparat genauso wie vorher. Und dann ist ein bisschen sowas wie 1989 beim Runden Tisch in der DDR. Ist ja auch vergessen, ja. Also das war ja natürlich jetzt keine solche grundstürzende Revolution wie 1918, aber es war insofern vergleichbar, als dass Leute auf die Straße gegangen sind, die Regierung ihre Autorität verloren hatte. Und was passierte dann? Die Bürger haben sich in runden Tischen organisiert. Und was waren die runden Tische? Die waren die Vertreter der Strukturen von den Ämtern, die Regierungsbehörden und die Oppositionellen, die auf die Straße gegangen, haben sich regelmäßig an einen Tisch gesetzt, an den runden Tisch und haben dann beschlossen, was machen wir jetzt für Politik? Also gemeinsam. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen, so muss man das sehen, was 1918 auch passiert ist. Ja? Also, dass man sozusagen eine demokratische Kontrolle der Exekutive, die haben wir heute nicht.
Nee, wohl kaum.
Also auch mal, also ich finde es ganz gut, wenn man es mal so runterbricht auf so Prakt, weil das Denken ist so ein bisschen eingeengt, weil man ja, es ist so, wie es ist und das ist ja jetzt unsere Demokratie. Aber gut, wer wird eigentlich gewählt? Wir haben die Abgeordneten gewählt. Was ist mit den Ministern? Ja, gut, es gibt den Bundeskanzler, das ist dann der stärksten Partei bei der Bundestagswahl. Der Spitzenkandidat ist der Bundeskanzler. Ja, und wie kommt es jetzt zu den Ministern? Ja, der Bundeskanzler schlägt die Minister vor und der Bundespräsident sagt, ja, bitte. Was ist jetzt daran genau demokratisch kontrolliert? Herzlich wenig. Das könnte man natürlich auch anders organisieren. Ja, man könnte viel mehr Leute zur Wahl stellen. Ja, das wäre eine demokratischere Republik als die, die wir jetzt haben, ohne Frage. Denn demokratischer heißt ja, die Leute haben mehr Einfluss auf die Politik, sie werden mehr gefragt, sie sind direkter beteiligt. Das ist ein Schritt zu mehr Demokratie. Das wäre eine Demokratisierung. Auf so vielen Ebenen kann man darüber reden, auch auf den niedrigeren Ebenen, ja, Landräte und so weiter. Was passiert da eigentlich? Behördenleiter? Wie kommen die eigentlich ins Amt und so weiter? Parteienmauscheleien oder auch das ganze Thema, wie gelangt man ins Parlament? Also entweder auf direktem Wege oder über diese Parteilisten.
Ja.
Genauso gut könnte man ja sagen, wozu jetzt diese Parteilisten? Die erleichtern natürlich das Regieren und die Koalitionsbildung. Aber demokratischer wäre es selbstverständlich, wenn im Parlament nur Abgeordnete sitzen, von denen jeder Einzelne in seinem Wahlkreis direkt gewählt ist. Natürlich wäre das demokratischer. Das ist ja gar nicht die Frage. Es würde das Regieren erschweren, weil man natürlich nicht so einfach die Parlamentarier dann disziplinieren kann, wenn jeder direkt gewählt ist.
Das ist ja eine interessante Demokratievorstellung. Ich weiß gar nicht, ob die irgendjemand in Deutschland teilt. Also wahrscheinlich schon, aber...
Oh ja, ich glaube schon, ja.
Ja, das haben wir, weil das war,
wenn man mal drüber redet.
Ja, nee, genau. Das ist ja dieses, wenn man dann so Demokratie oder unsere Demokratie oder deswegen war es ja auch schön, wenn ich dann sage, lass mal nach Athen zurückgehen. Das ist ja auch dann die Geburt der Demokratie, war ja was völlig anderes, als was du meinst. Also die Definition des alten Atheners, was Demokratie heißt, ist ja völlig anders als deine.
Ja, das hat sich über in der Geschichte natürlich entwickelt. Ja. Man kann das jetzt nicht das heutige Maß an dann damals anlegen. Das war eine andere Zeit.
Ja, ich will nur sagen, also wenn wir dieses Bewusstsein dann schaffen könnten, dass das, was wir jetzt gerade erleben, nicht unbedingt die einzige Demokratie...
Nicht die Endstufe.
Genau, nicht die Endstufe und vielleicht auch gar nicht so viel zu tun hat mit der Idealvorstellung, die man dann mal benennen müsste. Würde ich mich ja freuen, wenn wir da mal drüber abstimmen, demokratisch, welche Form von Demokratie wir dann haben möchten. Ich weiß nicht, du bist optimistischer als ich, also sowohl mit den runden Tischen.
Ich bin gar nicht optimistisch.
Doch, komm.
Da hast du mich total falsch verstanden.
Das ist heute deine Aufgabe hier.
Ach so.
Habe ich dir das nicht gesagt? Ich bin hier für den Pessimismus und du für den Optimismus.
Nee, ich bin gar nicht optimistisch. Das ist überhaupt nicht mein Blick. Also ich versuche nur das zu benennen, was ich sehe. Und was mir erstrebenswert erscheint sozusagen. Ob das sich verwirklichen lässt, keine Ahnung.
Da sind wir aber gut an meiner nächsten Frage oder an der größeren Frage dran. Weil du hast bei den letzten Gesprächen warst du dann schon noch ein bisschen optimistischer.
Kann das Ach so, sein? Hast du so in Erinnerung?
Ich habe das so in Erinnerung, dass du mit den runden
Tischen... Kann
sein,
ja, okay.
Nee, ich meine, ich schätze das.
Ich weiß nicht mehr genau.
Ich mag das ja.
Schon ein paar Jahre her.
Die runden Tische... Das ist ein paar Jahre her, aber ich erinnere dich gern daran, dass man sagt, wir müssen natürlich in eine Form von Aufarbeitung, Aufklärung auch der Dinge kommen, die jetzt in dieser Pandemie-Corona-Zeit geschehen sind, damit wir daraus was anderes lernen, als nächstes Mal müssen wir noch härter zuschlagen.
Ja, dafür sind die Mehrheiten im Moment noch nicht da, ne? Das ist einfach das Ding. Das geht jetzt noch nicht, weil die Mehrheiten einfach nicht gegeben sind dafür.
Ja, nee, aber das war letztes Mal, diese Hoffnung hattest. Ich verstehe das und habe das verstanden. Wenn du sagst, du bist jetzt selbst pessimistischer.
Nee, auch nicht pessimistisch. Also ich bin da so ein bisschen raus. Also ich bin da nicht, dass ich jetzt hoffe oder bange oder hoffnungslos. Das ist nicht so mein Punkt eigentlich. Das ist einfach, ich bin da mehr so, ja, wie soll ich sagen? Also.
Ach, mach doch mal einen Blick nach vorne mit mir, bitte.
Ja.
Das ist jetzt genau die richtige Stelle. Also egal, ob man jetzt sagt, wir haben einen Blick auf das ganz große Schachbrett, also auf die globalen Verhältnisse. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass da so ein, nicht du und ich die Fäden ziehen, sondern andere, der Bankenverband in Schleswig-Holstein die Fäden zieht oder eben andere Damen und Herren. Du siehst die Verhältnisse in Deutschland und was ist denn... In den nächsten 2 bis 5 Jahren, was kommt denn auf uns zu? Gleiche Frage wie auf dem großen Schachbrett. Wo stehen wir jetzt?
Was kommt auf uns zu?
Ja, nein, du kennst. Also gut, ich will mal provokativ in den Raum werfen vorneweg. Ich behaupte, dass es Deutschland in 4, 5 Jahren gar nicht mehr gibt.
Ja, das ist eigentlich gut, mal darüber zu sprechen, was versteht man eigentlich, was ist eigentlich Deutschland?
Ach, schön, herrlich. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja.
Ja, was ist eigentlich Deutschland? Deine
Oder was? Gut, also die Frage kann man leicht beantworten. Das ist jetzt hier unser Staat und so weiter. Aber was versteht man darunter? Also was ist es, was man sozusagen, was ist es, mit dem man sich identifiziert vielleicht auch?
Mhm.
Das kann ja vielleicht für jeden auch was anderes sein. Da ist der Begriff ja sehr offen. Also was ist Deutschland? Und ich finde immer Historie interessant. Ich finde immer schön, wie sind die Dinge gekommen? Wie ist Deutschland entstanden?
Ja, schieß mal los.
Ja, Deutschland war eine Freihandelszone. Ja. Es gab den 1834 ist eine Freihandelszone entstanden, die ungefähr das Gebiet umfasst, was jetzt Deutschland ist.
Mhm.
Und dann gab es natürlich die Einigungskriege, ja, Kriege gegen Dänemark und gegen Frankreich und noch einen dritten Krieg. Und dann gab es 1871 das Deutsche Reich, aber eigentlich ist es eine Freihandelszone gewesen, die dann nach und nach mit politischem Gewicht gefüllt worden ist. Das heißt, wer wollte denn, dass das eine Freihandelszone wird? Was waren denn jetzt die Kräfte, die jetzt sozusagen Deutschland haben wollten? Oder in diese Richtung gehen, dass es jetzt ein Nationalstaat gibt? Weil Deutschland war ja kleinstaaterisch, 1000 Zollgrenzen und so weiter. Na gut, es sind natürlich Leute, die handeln mit Waren, die Produkte herstellen, die überregional operieren wollen. Also Unternehmer, Händler, Banken, Geldverleiher, die irgendwie so ein bisschen diese Kleinstaaterei behindert ihre Geschäfte einfach. Erschwert ihre Geschäfte. Wir machen Freihandelszone, dann geht alles leichter, fließt das Geld leichter, können wir besser expandieren und so weiter. Also mein Punkt ist, es war jetzt nicht, waren jetzt nicht die Bürger auf der Straße, die gesagt haben, wir wollen jetzt hier endlich mal ein Land schaffen, obwohl es natürlich die nationale Idee in vielen Köpfen gab. Mhm. Auch aufgeladen mit Emotionen und mit Hoffnungen, mit Befreiungshoffnungen. Das waren ja die Ideen, die Leute, die damals als Bürger, ohne politisches Gewicht zu haben, ohne politisch irgendwas bewirken zu können, aber trotzdem einen deutschen Staat schaffen wollten, die dachten ja, dass sie dann aus dieser Autoritätswelt der Fürstentümer rauskommen.
Mhm.
Und dann einen Staat schaffen, in dem ihre Ideen, das waren diese Hoffnungen. Ne? Dass der Staat sozusagen ein Schritt der Befreiung der Menschen ist, der Demokratisierung, das war mit Staat verknüpft. Und das ist auch Hegel damals so ein bisschen. Ja? Hegel war ja so Anfang des 19. Jahrhunderts, war er Professor und Hegel war ja ungemein einflussreich. Ja? Und Hegel ist ja Geschichte als Selbstentfaltung des Geistes. Ja? Das ist ja die Hegel-Idee. Ja, also die Geschichte geht nicht einfach so chaotisch voran, die Stärksten setzen sich durch und dann passiert mal das und völlig chaotisch, sondern der Geist, laut Hegel, wird sich seiner selbst bewusst, seiner Freiheit bewusst, ja, und das ist dieser Entfaltungsprozess, das ist der Geschichtsprozess. So, und daraus kam ja dann der Marxismus, Marx war ja von Hegel geprägt und daraus kam dann die Russische Revolution und daraus kamen dann weitere Demokratiebewegungen, wenn man es immer im ganz großen Zeitraffer sieht, aber man könnte auch sagen, dass diese Hegelsche Idee, die ja schon so ein bisschen ambitioniert klingt, aber in gewisser Weise posthum ihre Bestätigung dadurch gefunden hat. Denn das, was aus seinen Gedanken entstand, hat ja wirklich zu Entfaltungspotenzialen und Demokratisierungspotenzialen geführt. Mhm. Zu Befreiungsbewegungen geführt. So, insofern ist das schon eine spannende Idee. Geschichte als Selbstentfaltung des Geistes ist wirklich ist eine lohnende Idee, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und dann hat die Rolle von Geist. Aber wie ist Deutschland entstanden? Nicht durch Geist, sondern durch Marktkräfte.
Okay.
Durch Leute, die sagen, wir müssen hier das harmonisieren. Und die großen Banken sind 1870 entstanden, Deutsche Bank, Commerzbank. Die Deutsche Bank war ein Zusammenschluss von Privatbankiers, von 10 oder 20 Privatbankiers, die sagen, wir wollen international operieren, brauchen wir eine große Deutsche Bank. Der Staat bürgt dafür und dann können wir weltweit Geschäfte machen.
Also Moment. Globalisierung. Moment, du willst dir sagen, also der Bismarck war dann sozusagen der erste Bankangestellte, oder?
Also das war natürlich die mächtige Interessengruppe. Eine der großen, damals gab es noch die andere Interessengruppen, die es heute nicht mehr so gibt, Adel und so weiter, ja, Grundbesitzer. Aber damals waren natürlich auch die Banken eine große Interessengruppe gewesen, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber was ist Deutschland? Ja? Warum ist Deutschland entstanden? Wie ist Deutschland? Welche Rolle hat Deutschland? Deutschland bürgt für die Geschäfte dieser großen Unternehmen und sichert die ab.
Mhm.
So, und die großen Banken, die Deutsche Bank und andere große Banken, finanzieren den Staat. Das geht ja seit 150 Jahren. Das war ja schon in Preußen. Diese Banken haben sich zusammengetan zu einer Gruppe, die Staatsschulden managt. Und das ist ja heute genauso. Das ist seit 150 Jahren. Das ist so ein Wechselmechanismus. Und da ist der Staat und da ist die Exekutive und die gibt die Regeln vor für die Bürger. Und da haben sich alle dran zu halten. Aber das ist jetzt nicht wirklich diese Idee, der Staat führt zu unserer Befreiung, diese Idee auch Anfang des 19. Jahrhunderts, wir brauchen Deutschland, damit wir uns hier befreien von dieser Fürstenherrschaft, die uns hier knechten im Kleinen. Das war so was anderes. Und was wir jetzt haben, ist aber mehr dieses Unternehmerding. Der Staat sichert unsere Geschäfte ab. Wir wollen eine Macht sein. Wir wollen vielleicht sogar eine Großmacht sein. Ja, und das ist ja jetzt aktuell. Deutschland will eine Großmacht oder versteckt sich dann hinter Europa. Europa muss eine Großmacht sein. Und Merz sagt, wir müssen die Sprache der, was hat er gesagt? Die Sprache der Gewalt lernen oder irgendwas, hat er vor ein paar Tagen gesagt.
Ja.
Das ist so das, ne? Das könnte man, das hätte auch Kaiser Wilhelm jetzt sagen können, ne? Das ist so ein bisschen, das dockt da 1:1 an, ne? Mhm. Und deswegen deine Frage, wo steht Deutschland in ein paar Jahren, finde ich in dem Kontext ganz spannend. Was ist eigentlich Deutschland? Warum gibt's das? Was ist das für eine Struktur? Und das mal so als Kontext vielleicht.
Ja, aber wenn...
Ist noch keine Antwort auf deine Frage.
Die kommt ja gleich, hoffe ich. Wir wüsste ich ja weiterhin gern. Ich muss dir sagen, ich habe gerade wieder was dazugelernt. Ich kannte ja nur, das weißt du wahrscheinlich auch, also die Vorgeschichte Deutschland ist ja dann relativ jung. Mhm. Also man sagt 1863 oder wann auch immer wir es festmachen, in der Gegend. Mhm. Da habe ich ja nur noch diesen psychologischen Aspekt, dass das Deutsche, das Einzige, was uns verbindet als Deutsche, vielleicht merken wir uns das mal, ist ja die Sprache, auch wenn die zwischen Flensburg und Bayern teilweise, muss man so einen Dolmetscher einsetzen. Ja, aber dieser, und die Sehnsucht derer, die diese komischen Laute von sich geben, die eben keine Hochsprachen sind, das war ja immer für die Hochsprachler und für die tatsächlichen Nationen, also Griechenland und Rom und dann eben auch Frankreich, war das ein Ausschlusskriterium. Dass man sagt, diese ganzen Barbaren, es gab ja sogar ein Adjektiv, das ist dann Teudisk hieß es, also das ist ein Ausschlusskriterium, dass man sagt, der Deutsche, der Tedesco, ist dadurch... unterscheidet sich von den anderen, dass er keine Hochsprache kann.
Ach so.
So, ah, okay. Das heißt, es war eine Beschimpfung. Und der Begriff des Deutsch, das Deutsche ist ein substantiviertes Adjektiv. Es gibt kein, das ist kein Beschreiben einer Landschaft. Mhm. Das ist ein Beschreiben eines Mangels und das Umsetzen in ein, dass man sagt, jetzt haben wir auch noch ein Hauptwort und schmücken uns mit dem, womit man uns beschimpft.
Okay.
Das ist einfach in der Geschichte so, dass man, das ist ja auch immer, das hat sich immer verändert, ne? Also die Form des Raumes, in dem die Deutschsprechenden wohnten. Immer wer jetzt der Letzte und der Dümmste von den Königssöhnen, der hat dann die Resterampe Deutschland gekriegt. Mhm. Habe ich nur erwähnt, weil das scheint mir ein psychologischer Aspekt auch noch zu sein, neben dem, dass man dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und das auch, wir möchten auch gern mal eine Nation sein, was, glaube ich, vieles erklärt, was auch danach geschehen ist. Mhm. Und an der Stelle wieder deine Frage berührt, was ist eigentlich Deutschland? Also wie definiert sich das, wenn nicht nur von den Banken erfunden oder der Wunsch, zwischen den anderen Nationen auch mal irgendwie sowas zu sein?
Ich finde noch was anderes interessant. Vielleicht, es berührt es vielleicht nur am Rande, aber mir fällt es ein. Also, wenn man mal guckt, was ist Deutschland, dann ist man ja auch schnell, oder was sind Personen aus der deutschen Geschichte, auf die man stolz ist, ja, wo man so andocken kann. Dann gibt es ja so deutsche Philosophen, ja, so deutsche, so, wie so Hochkultur, ja, also wie ich schon sagte, jetzt irgendwie mit Kant, Hegel, ja, so diese ganzen Leute Anfang des 19. Jahrhunderts, da hat sich das konzentriert. Und wenn man sich das mal anschaut, das war ja so eine Blütezeit der Philosophie. Und die deutsche Philosophie war ja auch etwas, was ausgestrahlt hat auf andere Länder und andere Nationen. Das war wirklich, die waren sehr, ja, wie soll man sagen, sehr genau im Denken, sehr kreativ, sehr sprachgewandt, diese Philosophen, was sie da Anfang des 19. Jahrhunderts, viele von denen, das war eine Blütezeit. Das war genau die Zeit, wo es diese Kleinstaaterei gab, wo es hier gar nicht sehr rund lief, wo wirklich diese ganzen Fürsten und alles tausend Hickhack. Und da in dieser komischen, verkorksten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Zeit entstand diese geistige Blütezeit, verknüpft mit so großen Hoffnungen auf eine Einigung und so weiter. Und dann gab es diese ganzen Einigungen unter ökonomischen Aspekten. Und jetzt haben wir diese großen Wirtschaftsräume, jetzt ja auch die EU und so weiter, ist ja nochmal die nächste Dimension sozusagen dieses gleichen Gedankens. Und wir haben die totale geistige Armut aber. Ja, es ist ja von dieser Blütezeit, von diesem Geistessprühen vom Anfang des 19., von vor 200 Jahren, da ist ja nichts mehr da. Ja, Aber wir haben diese großen Räume aber geschaffen. Hängt das vielleicht irgendwie umgekehrt zusammen, dass man diese kleinen Räume braucht, um seinen Geist zu entfalten und diese großen Räume aber alles irgendwie planieren in ihren Wirtschaftsdynamiken? Mhm. Also das war so eine Idee, die ich neulich mal hatte. Vielleicht irre ich mich, ja, aber vielleicht gibt es da doch einen Zusammenhang. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, und das finde ich auch schlüssig, dass diese Kleinräumigkeit viele Vorteile hat und dieses immer ständige größere Freihandelszonen und noch größere politische Einheiten ja alles sehr instabil macht und auch sehr kipplig und auch sehr weit wegführt von demokratischen Prozessen. Natürlich, das Europäische Parlament, da hat man nichts mit zu tun, die haben auch wenig zu sagen. Während jetzt so eine Gemeindevertretung oder eine Stadtvertretung, da kennt man dann doch schon den einen oder anderen und hat auch einen gewissen Einfluss, wenn man da einen kennt. Mhm. So, ja. Also wenn man jetzt sozusagen die Autonomie einer Stadt betrachtet, da denke ich, da ist Potenzial. Da kann man was machen.
Ja, ich versuche gerade mal.
Aber ich habe jetzt ein bisschen abgeschweift.
Nee, das macht nichts. Ich bin ja komplett. Dann lass es da kurz hingehen. Dann können wir wieder zurückfinden vielleicht. Aber das heißt, du entdeckst schon einen gewissen Charme des Kleinstädtischen.
Da gibt es auch noch einen anderen guten Aspekt, der fällt mir auch noch ein, entschuldige.
Ja,
Deutschland hat das Sparkassensystem. Mhm. Das wird oftmals so ein bisschen belächelt, auch international, weil das ist ziemlich einmalig international, diese Ausdifferenziertheit des deutschen Sparkassensystems. Wird ja jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, das ist ja zurückgefahren worden, Filialschließungen überall, die sollen alle fusionieren, die Sparkassen, machen sie ja auch. Aber ursprünglich, wenn man es mal zurückschaut, 30, 40, 50 Jahre zurück, war es ja unglaublich ausdifferenziert. Ja, überall eine kleine Sparkasse, die überall die Unternehmen vor Ort finanziert, mhm, nach Kriterien, was ist denn gut in der Region? Mhm. Das ist immer, weil die Sparkasse ist ja vor Ort. Mhm. Die jeweilige selbst autonome Sparkasse in dem Landkreis ist ja dort mit den Leuten von dort. Die machen das, was da gut ist. Und es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die also das analysiert haben, mal verglichen haben mit Großbritannien, wo es sowas gar nicht gibt, wo große Banken den Markt völlig beherrschen. Und die sagen, die Blüte der deutschen Wirtschaft lange Zeit in der Vergangenheit, ja, dass Deutschland aufgestiegen ist zu so einer wirtschaftlichen, ja, Prosperität, auch zu so einer Macht und diese vielen, gerade auch in Süddeutschland, diese ganzen kleinen und mittleren Unternehmen, die teilweise dann Weltmarktführer sind für irgendwelche speziellen Sachen, das gibt es ja auch fast nur in Deutschland, so dieses Spezielle, ja, so kleine Unternehmen, die so was schaffen, hat mit dem deutschen Sparkassensystem zu tun, mit dieser Kleingliedrigkeit, weil große Banken haben völlig andere Motivationen, Kredite zu vergeben. Große Banken haben große Kunden, sicheres Geld, immer das, die schieben ihr Geld untereinander rum. Und kleine Banken haben kleine Kunden. So. Und dieses Kleine führt aber zu einer Prosperität einer Landschaft, mhm, vor Ort und auch zu einer Sinngebung von Leuten, die in einer Landschaft leben. Was machen wir hier mit unserem Geld? Ja? Völlig anderes System und sehr bewahrenswert, ja, aus meiner Sicht. Und auch mit sehr großem wirtschaftlichen Potenzial tatsächlich auch.
Also das heißt, du siehst als positive Vision eine Welt, in der man dann als Banker seine Kunden tatsächlich kennt und ich sage, ich gebe jetzt den Kredit dem Henrik, damit er irgendwie noch zwei Felder dazu kauft, weil dann wird die Eierproduktion hier besser. Also ich will es mal ganz platt.
Der Art, ja, genau, ja.
Ja, das ist ja das, wo man auch sagt, dass egal, was jetzt auf uns zukommt, ich frage dich gleich, was auf uns zukommt, aber dass man sagt, diese Strukturen, die existieren aber doch noch. Also noch existieren die.
Ja, die sind auf dem Rückzug, ne? Es wird versucht, die zu zerstören, diese Strukturen. Tatsächlich.
Mhm. Ja, wenn sie das. Mhm. Gut, aber noch bestehen die ja, das war immer meine Hoffnung, dass ich gesagt habe, wenn dieses ganze System Europa oder die Globalisierung abgesagt wird und die EU auseinanderfliegt, kann ja gut passieren. Solange die Strukturen noch existieren in den kleinen Orten hier um mich herum, auf dem Weg von hier nach Dänemark, weiß ich doch, dass die haben da irgendwie ihre Bank, die haben da ihre Strukturen. Der eine hat da ein bisschen mehr Geld, der andere ein bisschen weniger. Die werden sich dann schon wieder zusammenfinden, solange ich ihnen das nicht wegnehme. Mhm. Also was du gerade sagst, dass man auch sagt, ich kann jetzt noch mal die Volks- oder Sparkasse, ich glaube, die Volksbanken wären auch so ein Modell. Ne?
Klar, Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen.
Genau. Dass man sagt, das funktioniert und das kann auch Hand in Hand gehen dann über den Landkreis hinaus und wenn es mal ein bisschen mehr sein darf. Aber heißt das, du siehst als Hoffnung eine kleinteiligere, lokalisierte, also...
Ich würde nicht sagen Hoffnung, das ist eine Realität. Also das ist einfach aus meiner Sicht wirklich Fakt, dass das gut funktioniert und dass das eben, man muss es bewahren. Wie man das Bargeld schützen und bewahren muss, weil es wirklich wichtig ist für ein freien Austausch, ein freies Leben.
So darf man sowas, auch wichtig. Darf man sowas heute ungefährdet also sagen? So bewahren und so, ist man da nicht direkt ein Konservativer?
Konservativ,
du, du bist ja eher so. Also,
aber das ist ja
du
gut.
Bist ja überhaupt kein Konservativer. Du bist ja für mich dann immer mein sehr hochgeschätzter Sozialist.
Ja, ich habe aber nichts gegen Konservative. Also ich finde, man kann von jedem was lernen. Ne? Also nicht von jedem, aber von vielen kann man was lernen. Mhm. Und auch von vielen Konservativen kann man was lernen. Denn sie tragen auch Werte in sich, die erstrebenswert sind, ja, so, also ich bin mehr so für über die Gräben rüber und nicht sich da so.
Ich habe das auch nur gesagt, weißt du, weil ich musste gerade denken, als du gesagt hast, also dieses Konservative und dieses Erhaltenswert und das sind doch auch Strukturen, die funktionieren, das haben wir.
Ja, das ist ein konservativer Gedanke, ja.
Na, das ist ja so gut, weil ich auch, das steht dann auch, glaube ich, da irgendwo neben dir, die Frau heißt, glaube ich, Sarah Wagenknecht, das ist, wenn du das Buch von Sarah liest und sagst, da sind so viele konservative vernünftige, konservative Dinge drin,
ja,
dass
ja,
wir
ja.
die Brandmauern dann nach beiden Seiten einfach wegtun müssen, um zu sagen, das ist natürlich das Programm von irgendwelchen jetzt dann beschimpften anderen Konservativen, dass man sagt, das ist doch ein ganz normale Effekte, dass man sagt, die sind doch in ihrer Nachbarschaft unterwegs und da funktionieren Dinge, dass sie sich dann teilweise Sorgen machen um wirtschaftliche Dinge oder eben auch, dass da irgendwie Leute in die Stadt kommen, sie alle nicht kennen. Das ist doch normal. Das darf ja auch Sarah sagen.
Ja.
Dass man dann sagt, warum lasst ihr euch denn da jetzt so irgendwie entzweien? Warum geht ihr denn nicht zusammen auf einen vernünftigen Weg? Auf einen vernünftigen, konservativen Weg, der was mit sozialer Marktwirtschaft zu tun hat und mit dem Ausgleich von diesen ganz großen Ungerechtigkeiten. Ich sehe da, Paul, kein so großes, ich sehe gar kein großes Problem.
Ja, genau, sozusagen, ja.
Nein, das wird ja gemacht,
ja.
Also, dass man sagt, unsere Demokratie lehnt das alles ab. Und ich sage aber, diese beiden Extreme auf den Seiten, was extrem verkauft wird, ist doch gar nichts weiter als...
Ja, wie definiert man Mitte, ne? Was ist die Mitte?
Das
ist ja
die extreme Mitte.
Ideale Konstruktion, ne? Also wo ist denn die Mitte? Also das ist hier so breit und wir haben jetzt aber entschieden, das gucken wir mal nicht an und das und hier ist irgendwo die Mitte. Ach so, hier ist die Mitte. Ich dachte, hier wäre die Mitte. Ja.
Ja. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen verlaufen, aber nicht sehr, hoffe ich.
Also, du hast doch deinen Zettel, da steht bestimmt noch.
Nee, ich habe auf den Zettel noch kein einziges mehr drauf geguckt.
Ach so, okay.
Den möchte ich auch gar nicht. Also, nee, weil wir sind ja da, wo bei der Frage. Also was deine Vision oder Hoffnung, habe ich verstanden, dass wir zurückfinden in was? In kleinere Strukturen oder das Erhalten, was uns eigentlich das... Zusammenwirken in diesen kleinen Strukturen ermöglicht. Also nicht nur die Sparkassen, sondern dass man vielleicht auch sagt, das sind auch Menschen um dich herum, die irgendwas.
Das ist ja dein Buch, genau. Da sind Menschen um dich herum, mit denen man mal reden sollte und mit denen man was machen sollte.
Ja. Ja, ich bin ja.
Ja. Wer, wenn nicht wir, ja? Bill durchgestritten, war ein schöner Titel, fand ich.
Ja, das ist ja auch die Formulierung zum Humanismus oder Radikalhumanismus, kommen wir dann auch, glaube ich, gleich noch, weil du hast es ja auf deinem oder eurem Buch zusammen mit Stefan Kurund herausgegeben auch draufstehen. Ich halte das, stelle das mal daneben.
Damit die passen irgendwie ganz gut zusammen, so als...
ja, finde ich auch.
Komm. Ich überlege gerade die Reihenfolge. Vielleicht so rum.
Ja,
wer, wenn nicht wir, Chance für einen neuen Humanismus, Fragezeichen, weil das ist vielleicht ein Sinnzusammenhang.
Könnte sein, ne? Vielleicht sitzen wir auch deshalb hier. Das ist ein Spoiler, das wollte ich doch gleich noch irgendwie, mache ich jetzt gleich. Ja, aber trotzdem, zurück zu der Frage, also wo ist Deutschland in 5 Jahren? Deine positive Hoffnung hast du angedeutet. Oder ich mache es platter. Also wo sind wir in 2 oder 5 Jahren? Gibt es Deutschland dann noch?
Keine Ahnung. Also die Strukturen sind ja sehr zählebig. Ne? Also Deutschland wird es mit Sicherheit noch geben in 2 oder 5 Jahren.
Ja, aber es ist ja noch nicht so alt.
Ja.
Also wir haben ja deswegen, schön, dass du das erwähnt hast, das ist ja erst eigentlich 1840, 50, 60 dann entstanden. Ja. Ist also jünger als so was Junges wie die USA, glaube ich.
Ja.
Das könnte man ja auch wieder zurückdrehen.
Ja, also die Gedanken, die mir eigentlich wichtiger sind, ist, was macht man bei sich vor Ort mit seinen Leuten, weil... Und was macht man in seiner Stadt? Was organisiert man da? Weil da kann man ja wenn ich jetzt was postuliere, was sollte meiner Meinung nach in Deutschland geschehen? Das ist ja ein bisschen albern, weil ich habe natürlich selbstverständlich überhaupt keinen Einfluss, was in Deutschland geschieht. Aber Wenn man sich ein bisschen vor Ort umschaut, da kann man schon Einfluss entfalten, wenn man sich organisiert. Und das ist auch die Frage der Staat. Das ist ja so die Haltung auch von vielen Konservativen, aber auch von vielen Sozialdemokraten schon immer gewesen, seit es die Sozialdemokratie gibt. Der Staat sorgt sich um die Bürger und sichert sie ab. Das ist ja so eine sehr breite Haltung. Also gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Aber ich denke, das ist ein Missverständnis mit dem, was Staat ist, so wie Staat entstanden ist. Staat ist nie entstanden, um Bürger abzusichern. Also das ist einfach totaler Humbug. So war das nie gedacht. Ja, also
wie
das,
denn?
Da steckt eine Hoffnung drin, die eigentlich irreal ist. Ja, also wie gesagt, Freihandelszone und Ordnungsstruktur, ja, die Räume kontrollieren und so weiter. Und dieses Absichern, das kommt dann natürlich immer, wenn es Druck gibt. Also die Sozialdemokratie hat Druck gemacht im 19. Jahrhundert und dann gab es irgendwann gewisse Absicherungen. Und nach der Russischen Revolution gab es auf einmal diesen sozialistischen Staat, diesen großen sozialistischen russischen Staat. Und dann nach 1945 gab es diesen Ostblock. Mhm. Und dann gab es halt die Systemkonkurrenz und dann gab es halt in Westdeutschland soziale Absicherungen, weil man sich ja irgendwie unterscheiden musste von diesem Block. Aber als das weggefallen ist, gab es keine große Notwendigkeit mehr, das noch aufrechtzuerhalten. Und dieses, ja, wir müssen aber wieder zurück und so wie wir es in den 70er Jahren hatten und in 80er Jahren, diese Zeit wird nie wiederkommen, weil das ja eine internationale Dimension hatte. Die ist einfach nicht mehr gegeben, die wird auch nicht wiederkommen. Und deshalb diese Hoffnung, der Staat sichert die Bürger ab, das wird so nicht funktionieren, weil das gar nicht, die Idee steckt im Staat gar nicht drin. Das ist noch so ein Überbleibsel von den Leuten. Ja, man kennt das von früher. Ja, es gibt hier eine Arbeitslosenversicherung und natürlich, wir führen das noch fort. Das gehört ja irgendwie auch zu uns, aber es läuft so langsam aus irgendwie alles. Ne? Es wird so ein bisschen ausgedünnt und so weiter. Also wenn man jetzt wirklich, und das ist ja wichtig, Solidarität, wir müssen uns absichern, wir müssen zusammen in eine gemeinsame Kasse einzahlen für, wenn einer mal in Not gerät, der Solidaritätsgedanke. Ja, da müssen Leute sich organisieren, wenn sie sowas wollen, ja. Und diese Sparkassen, die entstanden sind im frühen 19. Jahrhundert, da haben sich Leute organisiert vor Ort, die haben sich zusammengetan. Wir machen jetzt eine Sparkasse, das war früher eine Armenkasse. Mhm. Das war eigentlich eine Sparkasse, ja. Weil kleine Leute hatten vorher keine Möglichkeit, ein Konto zu eröffnen. Konto war was für Reiche. Mhm. Deswegen sind Sparkassen entstanden. Und wenn man jetzt wirklich möchte, dass wir uns hier absichern, dass wir solidarische Institutionen in unserem Land wieder stärken, so werden die jetzt zerfranst, die fallen alle auseinander in der nächsten Zeit. Mhm. Dann müssen wir uns hier organisieren, vor Ort und auch national organisieren. Aber Bürger müssen, der Staat, was ist der Staat? Man kennt nicht mal mehr die Minister. Also ich habe neulich mit Kollegen gesprochen, da war irgendwie eine Meldung. Ja, wer ist denn das? Den Namen kenne ich gar nicht. Ja, das ist unsere Bildungsministerin. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, ich verfolge das gar nicht mehr, wer jetzt da der Minister ist. Weil das ist jetzt unser Staat. Aber das sind natürlich Figuren, die jetzt für uns nichts bewirken werden. Ja, das sind Leute, die sind da auf Posten gelangt, weil sie in der Partei irgendwie gut protegiert werden. Jetzt kriegen sie dann Ministerposten. Die haben jetzt nicht, manchmal ist da ein Guter dabei, wo man denkt, ach schön, gut, dass wir den Minister haben, aber es doch eher selten, ne?
Ja, nicht der Habeck, ne? Schade, dass der weg ist. In seinem Wahlkreis sitzen, also. Ja, okay, aber gut, mal ganz kurz einholen.
Aber jetzt einen sehr großen Bogen wieder.
Ja, genau, jetzt mal ein bisschen kleineren Bogen. Also erstens habe ich jetzt ein paar Budgetzahlen im Kopf, die gebe ich dir dann gleich. Aber was ist denn Staat? Also was sollte denn ursprünglich sein? Wenn ich auf die deutsche Geschichte gucke, dann fällt mir zumindest ein, als nicht so viel Wissender wie du, dass der Herr Bismarck, glaube ich, die deutsche Rentenversicherung ins Leben gerufen hat.
Ja.
Und zumindest dann auch, wer auch immer ihn dazu genötigt hat, aber ja, man verbindet das mit dem Namen.
Unter diesem Druck, ne?
Ja, unter dem Druck, aber auch um dann diesen Gedanken, den du jetzt hast, dass man sagt, wir müssen hier schon irgendwie zusammenhalten und die Leute, die sich dann irgendwie kaputt geschuftet haben und keinen haben, dass die dann nicht in der Gosse irgendwie verenden mit 60, das kann ja nicht, oder mit 50, das kann ja nicht unser Ernst sein.
Aber nur unter diesem Druck. Also ohne die sozialdemokratische Bewegung wäre das nie passiert.
Mhm. Ja. Okay, ja. Wir brechen eine Lanze für Lars Klingbeil. Das ist mir gar nicht so lieb, aber gut. Also sozialdemokratisch.
Ja, das ist, die Sozialdemokraten haben ja nur noch 10% mit dem zu tun, für was sie mal angetreten sind. Das ist ja nicht mehr das. Aus meiner Sicht ist ja das BSW heute die Sozialdemokratische Partei. Das sind die Gedanken, die ein Ferdinand Lassalle im 19. Jahrhundert formuliert hat. So.
Aber dann lass uns doch uns darauf einigen, das BSW ist die SPD und die AfD ist die CDU, jedenfalls aus meiner Jugend. Und mit den
paar ja, könnte man so sagen.
Den
ja.
Rest können wir doch eigentlich dann erstmal lassen, oder?
Wie ist das gemeint?
Nein, den Rest können wir lassen. Das ist interessant, wenn man sagt, die die Menschen, die noch jünger sind als du, also die 18- bis 25- oder 30-Jährigen, wählen genau das. Also die wählen die alte SPD in Form von
DSW. Ach so, ja, ja, vielleicht kann man es so sehen.
Und wohl auch noch die Linke, weil sie da irgendwie bessere TikTok-Videos kriegen und sie wählen die AfD.
Ja.
Und deine, meine Generation und die noch Älteren wählen weiterhin das, was ist, was da, wo der Markenname noch draufsteht, aber ja, was eigentlich nicht mehr drin ist.
Ja, so genau, ja.
Gut, aber jetzt waren wir beim Staat und haben uns verlaufen. Also der Staat soll was eigentlich sein und leisten? Offensichtlich nicht das, was er heute tut, weil er sowieso...
Also ich finde, man kann das vom ist aus meiner Sicht naiv, vom Staat zu erwarten, dass er sich um die Bürger kümmert. Er ist dazu nie geschaffen worden. Er ist nur unter Druck...
Das sagt ein Sozialdemokrat?
Das ist einfach eine Realität aus meiner Sicht. Also natürlich ist es wichtig, dass man Druck macht, dass es auf staatlicher Ebene solidarische Instrumente gibt. Natürlich brauchen wir ja. Mhm. Aber man sollte nicht erwarten, dass der Staat von sich heraus das macht, weil dafür ist er nie geschaffen worden.
Aber heute ist das ja so. Also heute macht der Staat 50% Staatsquote auch, gibt das Geld für Rüstung aus oder haut es aus dem Fenster auf
Kosten. Das ist ja jetzt kein solidarisches Instrument, wenn er jetzt Rüstungsausgaben macht.
Nee, das ist auch kein Wirtschaftswachstum-Element, ehrlich gesagt. Weil das
ist einfach so diese Symbiose von Staat und Großunternehmen, die einfach sich dann zusammenstehen und da ihre Interessen gemeinsam verfolgen.
Genau, also ein korporatistisches Geheimmittel, um beides nicht zu erreichen.
Beides was?
Beides, also sowohl eine soziale Gesellschaft Wirkung zu erzielen, als auch eine wirtschaftliche Wirkung zu erzielen. Ach so. Denn beides schafft...
sehr destruktiv.
Kriegswirtschaft schafft das beides nicht. Sehr destruktiv. Sollte denen vielleicht mal einer sagen, dass man da lieber Autobahnen bauen sollte. Gut, also nochmal... zurück zum Staat, der soll das alles nicht leisten. Da wirst du übrigens jetzt wiederum bei der Frau Rand, die ich dir auch ans Herz legte, also die Ayn Rand, das machen wir dann irgendwann mal nochmal 3 Stunden am Stück. Ich sehe da immer so viele Parallelen zwischen den ganz, ganz strengen Rechtskonservativen, die sagen, der Staat soll sich nicht ganz so viel einmischen, er soll aber bestimmte Dinge leisten. Ich darf dir das mal ganz kurz erzählen. Wenn Frau Rand sagt, also der Staat hat sich um die Grenzen zu kümmern, also um die Außengrenzen,
ja.
Und der Staat hat sich um eine unabhängige Justiz zu kümmern, wo wir vorhin waren. Also
ja,
dass man sagt, und ansonsten...
Es geht um eine Absicherung der Geschäfte.
Was?
Der Staat soll aus dieser Perspektive für eine Absicherung der Geschäfte sorgen, dass die Unternehmen einen sicheren Rahmen haben, um Geschäfte zu machen. Das ist dieser Gedanke. Und so sind ja auch viele Staaten entstanden, genau unter diesem Gedanken.
Aber was soll der deutsche Staat denn in Zukunft leisten? Also nicht, der kann sich ja nicht um alles kümmern, offensichtlich, oder? Du sagst, wir brauchen eine gewisse Solidarität, wir müssen alle in gemeinsame Kassen einzahlen, das ist die Idee. Ist das Staat?
Ja, selbstverständlich, ja. Also ich will nur sagen, das ist jetzt nicht damit getan, dass man jetzt eine neue Regierung wählt und die kümmert sich dann darum, weil diese ganze Struktur ist anders motiviert, sozusagen. Ja.
Und die ist wie motiviert? Die Struktur von Staat jetzt oder
ja,
die gedachte?
Ja, von Staat jetzt, ja. Und die ursprüngliche, wo Staat eigentlich herkommt. Und es ist schwer, auf großer Ebene solidarische Instrumente umzusetzen. Und auf vor Ort ist es etwas einfacher, aber natürlich brauchen wir es auf allen Ebenen. Ja. Ich habe nur davor gewarnt, dass man sozusagen jetzt da naiv rangeht und sagt, aber der Staat müsste, wie es viele Sozialdemokraten machen, ehrlichen Herzens. Ja.
Der Staat müsste was?
Der Staat müsste wieder so agieren wie in den 60er, 70er Jahren.
Ja, was ja völlig illusorisch ist. Ich meine, deswegen frage ich dich ja auch und sage, wir haben im Moment wir beide kennen diese ganzen Eckdaten, also die ganzen Zahlen von, wir haben jetzt so seit 2 Jahren Nullwachstum, das ist immer, da müsste man jetzt vertiefen, was ist denn überhaupt das Bruttoinlandsprodukt, was sagt das eigentlich aus, was wird denn da gemessen, haben wir überhaupt noch ein Nullwachstum? Mhm. Und man sagt, ich stelle immer mehr Beamte ein, die dann wieder was im Mediamarkt tragen, das Geld muss ich mir aber leihen, dann ist das zwar gut fürs BIP, aber das ist ja kein Wachstum.
Da ist ja auch ganz simpel die Frage der Bevölkerungsentwicklung. Ich versuche da mal ab und zu mal darauf hinzuweisen, die ja rückläufig ist überall. Und das ist ja so das Darunterliegende. Du kannst ja keine prosperierende Wirtschaft haben, wenn die Leute weniger werden. Es geht ja irgendwie nicht. Wie soll das funktionieren? Ja? Mhm. Also prosperieren ist nicht nur im Sinne, wir machen alle viel Kohle, sondern prosperieren im Sinne, es ist für alle gesorgt und es sind auch genug Hände da, die helfen und so weiter. die was aufbauen können. Das sind ja dann am Ende doch Menschen vor Ort gefragt. Das kann ja die künstliche Intelligenz dann doch nicht alles dir die Haare schneiden und was weiß ich, was doch im Alltag wirklich notwendig ist. Ja.
Ja.
Dein Auto reparieren, solche Dinge, ja. Und für deine Nahrungsmittel sorgen, ja, das kann auch die künstliche Intelligenz schon mal gleich gar nicht. Und ja, wie kam ich jetzt drauf? Jetzt habe ich mich auch verfranst.
Gott, das macht nichts. Wir verfransen uns einfach lustig weiter. Aber wir sind über das BIP dahin gefahren, dass das irgendwie ja gar nichts mehr...
Bevölkerungsentwicklung. Ist. Bevölkerung rückläufig und was aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also es ist ja in den letzten Jahren immer nur kompensiert worden durch Zuwanderung, dass man sagt, naja, dann wir hätten ja schon lange nicht mehr genug Arbeitskräfte im Land. Mhm. Deshalb ja dieser ganze Zug, deshalb ja auch die ganze Grenzöffnung 2015, das war ja nun nicht wegen der lieben Solidarität oder weil die Bundesregierung jetzt ihre Menschlichkeit entdeckt hat, sondern das hatte ja doch handfestere Motive, im Sinne auf Arbeitskräfte hier reinzuholen, die man schlecht bezahlen kann. Das ist ja aus meiner Sicht mal das eigentliche Motiv gewesen hinter der Grenzöffnung. Und jetzt ist aber die Bevölkerungszahl rückläufig und jetzt letzte Zahl vor ein paar Tagen, Statistische Bundesamt, erstmals sogar rückläufig, oder erstmals seit mehreren Jahren so rückläufig, dass auch die Zuwanderung es nicht mehr kompensieren kann.
Ja. Auch das muss man vielleicht nochmal erwähnen, falls uns jemand zuhört. Diese ganze Diskussion oder dieses Wissen lag vor, als Meinhard Miegel in die deformierte Gesellschaft geschrieben hat. Das war 97. Mhm. Und zwar auch genau mit dieser Analyse oder mit der Feststellung damals, dass man sagt, wir müssen jetzt was tun. Mhm. Jetzt, 1997. Mhm. Also wir müssen einfach gucken, wie wir das Ganze, auch das Renten- und das Sozialsystem, aber auch eine Zuwanderung organisieren, tatsächlich organisieren in irgendeiner verträglichen Form für die, die hier sind, aber dass man sagt, das müssen wir machen.
Ja, ich bin eben der Meinung, dass das ist einfach die billige Variante sozusagen aus Unternehmersicht, weil die Leute holst du dir einfach fertig ran. Aber die verträgliche für die Gesellschaft wäre ja, dass man eine kinderfreundliche Gesellschaft schafft, in der die Leute gerne Kinder kriegen, sich das leisten können, auch die Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern. Und dann kann auch eine Gesellschaft wachsen. Alles andere aus Kostengründen, ach, das ist alles zu teuer, die sollen einfach nur arbeiten und sollen mit wenig Geld zufrieden sein. Und das führt zum bekannten Ergebnis, das wir jetzt haben, dass jetzt der Paketbote das Paket draußen auf der Straße abstellt, sozusagen, weil es einfach nicht mehr packt. Das ist dann das, was man dann hat als Gesellschaft am Ende. Das ist nicht zielführend.
Aber lass uns dann das mal ganz kurz an der Stelle vielleicht auch dann so halb zumachen, dass man jetzt mal sagt, okay, das haben wir eigentlich gewusst, wie wir auch Brzezinski gelesen haben rechtzeitig und wussten, da kommen wahrscheinlich so multipolare und andere Dinge auf uns zu. Wir wussten eigentlich auch 97, wir müssen spätestens jetzt 97 reagieren und die Weichen stellen für die Zukunft. Dann könnte das vielleicht gut gehen, haben wir nicht gemacht. So, jetzt haben wir 2026, haben das eigentlich alles versäumt. Korrigiere mich, wenn ich Unsinn rede.
Ich finde das mit dem Wir immer schwierig.
Wir beide haben das nicht gemacht. Ach so, ja, du hast recht.
Mist, okay. Aber gut, das ist dein Gedanke ist ja der trotzdem der gleiche.
Nein, wir spulen das nochmal zurück. Also nicht wir beide und auch kein anderer vernünftiger Mensch. Aber es ist dann eben so gekommen, dass diejenigen, die entscheiden durften, aus Rücksicht auf ihre eigenen Wahlchancen den Leuten lieber nicht gesagt haben, wir müssen vielleicht mal ein bisschen was ändern. Jetzt haben wir den Stand, den wir heute haben. 500 Milliarden Sondervermögen im Jahr, 50% Staatsquote, eigenartige Vorstellung, was der Staat alles leisten soll und kann. Hm. Und deshalb nochmal die Frage, gibt es Deutschland in 2 Jahren noch? Jetzt darfst du wieder sein, das weiß ich doch nicht.
Ja, mit Sicherheit wird es das geben. Wir sind in einem Zerfallsprozess, ja, der kann ja in Zeitlupe ewig sich fortsetzen. In diesem, wie schnell das nur geht, kann man nun wirklich nicht vorhersagen. Ja. Und wo dann Kipppunkte sind, wo sich was beschleunigt, das kann man nicht seriös vorhersagen. Aber dass es sozusagen Zerfallsprozesse sind, ist ja offensichtlich für jeden erkennbar. Und Chance für einen neuen Humanismus. Ja, der Humanismus ist ja, das ist das Schöne, im Unterschied zum Sozialismus, Kapitalismus, Liberalismus, kann der Humanismus in jedem Einzelnen persönlich wachsen und gedeihen.
Definiere doch bitte mal. Ich habe das gelesen, also nochmal. Erstens halte ich das jetzt wirklich mit Begeisterung hoch, weil du weißt, dass ich davon mehrere gekauft habe und mit großer Freude verschenke. Das ist ein fantastisches Buch. Kannst jetzt kurz weghören, wenn dir das unangenehm ist. Ich habe das nicht nur ich lese euch ja sowieso immer. Also ich lese alles, was Multipolar, das Magazin, veröffentlicht. Tatsächlich alles. Und habe natürlich auch diese ganzen Essays und Artikel alle gelesen vorher. Aber es ist für mich nochmal was anderes, auch mit den 4, 5 Jahren. 5 Jahre sind das, ne?
Ja, 6 Jahre jetzt im Ganzen.
6 Jahre, also Abstand, das alles nochmal zu lesen und dann tatsächlich auf Papier zu lesen. Es ist gerade von, sag mir mal, wie diese Autorin heißt, die da bei euch diese tollen Sachen macht.
Julia Weiß, meinst du vielleicht?
Ja, Julia Weiß.
Ja.
Mhm. Also gerade auch die Texte von Julia Weiß, ich muss sie jetzt siezen, ich kenne sie nicht, fantastisch, auch nochmal im Rückblick, also dass du sagst, das ist dann schon 2000, irgendwie ist schon 4 Jahre her, aber mein Gott, was für eine Weitsicht. Deine auch.
Nein, nee, es war einfach die Idee, dass man wirklich, weil ich finde eben selber und Stefan, wir beide, die wir das Magazin rausgeben, dass wir ein paar Texte, wir haben ja so 400, 500 Texte bis jetzt veröffentlicht, die sehr umfangreich alle sind, dass da schon welche dabei sind, die es wirklich wert sind, dass man jetzt auch nochmal reinschaut, weil es eben kein Tagesjournalismus dann ist, sondern wirklich so Denkanstöße, die einfach aus unserer Sicht wichtig bleiben.
Das ist ein Zeitdokument von fantastischen Autoren und Denkern. Du sollst auch weghören, wenn ich sowas sage. Es ist wirklich fantastisch. Und ich rate denen, jedem, sich das irgendwie zuzulegen. Ihr macht euch damit mit diesem Preis 25 Euro. Ihr macht das selber. Es wird dann auch von euch.
Gibt es auch nur auf unserer Webseite bei Multipolar. Es gibt nicht im Buchhandel, kann man nicht bestellen, weil es sonst nicht rentabel wäre. Müssen wir diesen Weg gehen. Und deswegen, also wenn man sich das Buch kaufen möchte, Multipolar Magazin und dann dort ist eine kleine Anzeige, wo man draufklicken kann.
Ja, und wenn ich mal gern Werbung für ein Buch gemacht habe, das dann für dieses. Aber ich muss dann dir jetzt sagen, erstens, das kauft das jetzt bitte an, das ist toll. Es geht ja nun nicht die ganze Zeit um Humanismus, wenn man es mal vorsichtig formuliert.
Nee.
Also es ist eher so, dass man sagt, ja, wo kommt denn jetzt endlich der Humanismus? Da muss immer losgehen hier.
Zwischen den Zeilen.
Ja, nee, das ist wirklich spannend. Du hast ja nur einen Artikel, glaube ich, wo man jetzt explizit sagt, dass da steht jetzt mal so
Humanismus. Also das ist dann die Überschrift von einem Text, das ist genau. Von Hauke Ritz. Ja.
Genau, also zumindest hat Hauke Ritz dann mal über Humanismus geschrieben und der Rest ist ja was ganz anderes.
Beim Rest ist es sozusagen zwischen den Zeilen, würde ich sagen.
Ja? Genau, also, ja, aber das ist so schön, also dass man ich jedenfalls als Leser sage, ja, ich okay, ach so, das ist ja alles, trieft ja die ganze Zeit. Es ist ja überall Humanismus zu finden, aber es gibt jetzt nicht die Gebrauchsanweisung für, macht jetzt mal das und so.
Nein.
Wir müssen es aber trotzdem, weil das ist ja der Geist, in dem ihr auch arbeitet, aber man muss es ja trotzdem mal erklären, hast ja gerade schon gesagt, das ist kein Kommunismus, das heißt, der Humanismus ist die Mensch. Also der Mensch schon im
Privat, ist was Privates.
Ja, und es ist ja eine, aber da, um Humanismus überhaupt verstehen zu können, muss man ja wissen, das hat einfach was mit Privat zu tun, aber auch mit dem Menschlichen an sich. Und einer grundsätzlichen Frage, was soll denn das überhaupt sein? Was ist der Wert dieses Menschlichen und was kann man denn im menschlichen Austausch so organisieren? Oder ist das falsch?
Ja, genau.
Ich habe mich
als
Radikalhumanist geoutet.
Ja, genau. Ja, ja.
Und gesagt, die Frage muss eigentlich über allem stehen. Dann nützt es den Menschen. Da kommen dann wieder irgendwie Leute und sagen, ja, und nützt es den Tieren? Und dann sage ich, naja, gut, das ist Schritt 2. Also erstmal bitte diese Frage, nützt
es? Ja, also humanistisch, ja, so agieren, dass wirklich, dass die anderen damit alle gut leben können, dass die anderen sich auch wohlfühlen, dass nicht nur ich da das Geld abräume und die anderen können sehen, wo sie bleiben, sondern dass alle damit irgendwie vernünftig.
Aber viel verlangt jetzt.
Ja.
Und das heißt, aber wenn man das jetzt wie du gerade sagst, ins Private und ins Kleine, wir sind von dem großen Schachbrett über die kleinen Schachbretter gekommen, über die Sparkassen und lokalen Dinge. Humanismus ist was Privates und das ist einfach nur, was ich mit dir oder wir miteinander machen, mit dem anderen Einzelnen, oder?
Das ist so irgendwie, oder sozusagen der Humus, ja, auf dem dann was wachsen kann, ja. Also, wenn man sich so humanistische Ansichten hat, dann folgen daraus Handlungen, die sozusagen dann die Grundlage für alles Übrige, also ohne Humanismus wird es nicht, also diese Technokratie sozusagen, ja, das Gegenmodell, ja, Transhumanismus oder diese Maschinengläubigkeit, ja, wir übertragen jetzt alles an irgendwelche Algorithmen, das ist ja eben nicht Humanismus, weil es ja nicht auf den Menschen vertraut, sondern auf technische Prozesse. Das ist eben der Unterschied. Und es wird eben aber sehr stark auf technische Prozesse vertraut. Ich weiß nicht recht, warum. Ich verstehe es nicht so ganz. Irgendwie ist so ein bisschen der Glauben vielleicht auch abhanden gekommen. Vielleicht sind auch diese Leute einfach so Misanthropen oder Pessimisten, dass die Menschen sowieso nicht zu gebrauchen sind und lassen jetzt so eine Maschinenverehrung. Keine Ahnung. Ich habe mich mit dieser Denkweise noch nicht befasst. Ich sehe nur, dass das irgendwie kein guter Weg ist.
Ja. Vielleicht schließen sie einfach von sich auf andere, aber das ist ja auch...
Ja, so, wäre menschlich, ne? Ja, genau.
Nein, dabei kann man das lernen. Also das ist ja für mich ist das wirklich was ganz Basales, dass du sagst, wir müssen uns doch mal erinnern oder zumindest darüber diskutieren, was ist denn, was ist menschlich, was ist daran wertvoll, was ist daran anders. Wir sprachen auch vorher, tun wir jetzt nicht in der Sendung, aber über komponierende KI und dass man die Aufgaben auch in der von der Pflege bis zur Diagnose bis in die Hände von Maschinen legt. Und wo man, du und ich uns, glaube ich, fragen dann auch gelegentlich, ja, es ist anstrengend, ein Mensch zu sein. Es ist auch anstrengend, manchmal mit anderen Menschen, hoffentlich nicht so anstrengend wie mir heute, wie sonst, aber sich zu unterhalten, sich auszutauschen und andere Menschen auszuhalten. Also,
wir haben ja vorhin, ja, wir haben ja so ein Beispiel, KI kann irgendwie alles, KI kann Musik komponieren, in beeindruckender Qualität für viele. Und wo ich ja gesagt habe, naja, okay, aber dann nehme ich mir doch den Spaß als Musiker. Ich meine, das Machen, habe ich ja gesagt, das Produzieren, Basteln von Musik mit Leuten, macht ja Spaß. Wenn ich jetzt die KI, mach mir das mal, dann bringe ich mich ja um den Spaß. Sozusagen, warum soll ich das tun? Das kann ich nur aus kommerziellen Erwägungen tun. Das kann nicht intrinsisch sein, ja, aus der Sache heraus. Das sind dann so die Grenzen der sinnvollen KI-Anwendung für mich. Wenn ich mich um die Lebensfreude bringe und mit Menschen interagieren, macht ja hoffentlich auch Freude, mit anderen Menschen sich auszutauschen hin und wieder. Wenn ich jetzt von Maschinen alles steuern lasse, mit Menschen, die Kontakte zu Menschen reduziere, was ja passiert in den letzten 10, 20 Jahren. Mhm. Nicht nur durch Social Media, sondern durch alle möglichen Maschinen und technischen Prozesse, die Dinge machen, werden die Kontakte zwischen Menschen reduziert. Und ich denke, da hat es auch wieder was zu tun mit weniger Kinderkriegen. Ja, mit Geburtenrückgang hat sicher viele Gründe. Gab es ja auch noch die Corona-Krise, die hat vielleicht auch da ihre Gründe. Aber es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Leute einfach nicht mehr so in Kontakt kommen, so Leute. Und es gibt ja auch in vielen Ländern diese Beobachtung, oder auch die Zahlen, dass weniger Partnerschaften entstehen, dass Leute schwieriger in Partnerschaften kommen. Einfach das Training fehlt, mit Menschen umzugehen, Menschen zu interagieren. Und dann ist man einfach auf so einem abschüssigen Weg.
Also ich muss ja mal dazu sagen, dass viele Jüngere tatsächlich, also meine Tochter, muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, bedauert das auch manchmal und legt ihr Handy oder Smartphone auch gerne mal weg. Es ist ja bei der jüngeren Generation tatsächlich so, dass sie sich so entfernt haben von den anderen, wenn sie jetzt nicht in die Nähe gedrückt werden von denen, aber dass man dann tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie diese Ängste heißen, die sie entwickeln, die können dann nicht mehr im Restaurant bestellen.
Ja, und auch telefonieren oder telefonscheuen.
Telefonieren ist schwierig. Habe ich dann auch von Freunden der Tochter wiederum, und auch teilweise unseren jüngeren Mitarbeitern, die sich dann auch irgendwie richtig reinschaffen mussten, in dieses dann in eine Kommunikation mit mir zu gehen und in leibhaftig und nicht einfach auflegen zu können.
Ja, das kommt dadurch, ja.
Also da ist aber schon relativ viel verloren gegangen. Ja. Deswegen ist die Frage, wir beide werden jetzt ja kein Humanismus-Camp irgendwie gründen, aber ob man das denn auch lernen kann. Nee, das steht ja, da nicht drin. Also hier ist jetzt nicht die Anleitung.
Ich meine, jeder Mensch wird ja geboren erstmal so.
Als Mensch, meinst du?
Mit sehr viel Potenzialen, die man als Eltern dann vielleicht auch fördern kann. Also der Weg ist ja, wie ziehe ich meine Kinder auf? Das ist ja eigentlich der Weg.
Ja, das ist ja, das Kind schon reichlich in den Brunnen gefallen. Also, weil die das nicht wussten, haben ja Kinder bekommen, die heute wieder Kinder kriegen.
Also, ja, sicherlich. Wenn man es jetzt negativ betrachtet, klar. Kannst auch positiv fänden und sagen.
Siehst du?
Bin doch der Optimist, verdammt!
Nein, das werden wir ja nicht lösen können. Aber für mich ist das wirklich ein ganz, ganz. Das hängt ja zusammen. Also, was du beschreibst, und vielleicht ist das auch so eine Andeutung von einem Schlusspfad. Du gehst ja sowohl mit den Sparkassen als auch mit dem Humanismus eigentlich in diese Idee, wir sollten uns zurückbesinnen. Darauf, dass wir Menschen sind und dass diese Menschen um uns herum, die wir auch erreichen können. Denn das große Schachbrett, wir können ja jetzt nicht, nur weil wir Brzezinski gelesen haben, einwirken auf Leute hinter Qi.
Es gibt ja auch ein Problem. Also wir haben diesen großen Informationszugang durch die Maschinen, durch die Computer und die Vernetzung. Und dadurch, dass man jetzt auf seinem Smartphone, man kriegt alle Krisen der Welt mit. Das ist ja erstmal irgendwie toll, ich kann mich informieren in einer Breite und in einer Tiefe und in einer Schnelligkeit, die es nie zuvor gegeben hat. Also ich kann mich sozusagen geistig entwickeln. Mhm. Aber es ist natürlich auch erdrückend. Mhm. Und das ist für viele, vielleicht für die meisten Menschen entmutigend. Mhm. Weil du wirst ja nur zugeballert mit dem Negativen. Ich erlebe es ja selber als Redakteur meines Magazins, werde ich ja auch zugeballert mit einem Negativen dieser Welt und versuche es so zu verarbeiten. Wir haben ja diese Spalte mit den täglichen Nachrichten und das ist ja auch sozusagen anstrengend, sich da so durchzuwühlen jeden Tag. Mhm. Also es ist erdrückend, belastend und für die meisten Menschen würde ich wirklich sagen entmutigend. Also das ist, man hat dieses Potenzial, sich toll zu entfalten, aber eigentlich kann man es gar nicht verkraften. Eigentlich zu viel. Und ich beobachte so eine große Mutlosigkeit, die vielleicht sogar zunimmt, so eine Mutlosigkeit, wo Leute sagen, ach, ist doch alles umsonst. Ich kann doch eh nichts. Ich kann doch eh nichts ändern. Die machen doch eh sowieso, was sie wollen. Gut, die Haltung gibt es ja schon immer. Aber so diese Mutlosigkeit, sich auch gar nicht engagieren. Ach, wofür denn? Ach, die betrügen mich doch sowieso alle nur und so. Und so, das ist natürlich auch eine Sackgasse. Aber wenn dann Leute fragen, ja, wie motivierst du dich denn jetzt? Wo ich dann sage, also bei mir, das ist jetzt mal privat gesprochen, ja. Das ist wirklich ein privater Gedanke, den man aber natürlich auch öffentlich sagen kann. Ich bin ja persönlich der Haltung, dass ich überhaupt nichts bewegen kann. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas bewirken kann. Weder mit meinem Magazin, noch mit meinen Büchern, noch mit irgendwas. Ich glaube da gar nicht dran. Mhm. Ich völlig, ja, aber wieso, wie kannst du denn... Ich sage, naja, das ist doch wurscht. Also ich glaube nicht, dass ich was bewirken kann. Aber ich handle so, als wenn es ginge. So, aber ich glaube trotzdem nicht dran. Hm. Also vielleicht ist das schwer zu verstehen, aber ich glaube, das ist ja paradox, ne? Aber also für mich geht das gut, dieser Weg. Ne? Also ich glaube wirklich, es ist ehrlich, dass ich glaube, dass ich nicht groß was bewirken kann. Aber indem ich so handle, als glaubte ich das, entsteht ein Potenzial. Über das ich wiederum keinen Einfluss habe, aber das Potenzial ist dann schon mal da.
Ach, herrlich. Nee, ja. Wirklich, wirklich herrlich. Ja, okay. Ja.
Also das ist mir schon wichtig, weil dieses andere ist gefährlich. Ne? Also man wird dann schnell entmutigt. Ne? Man ist dann wirklich, man versucht was, das erlebe ich ja auch, viele Leute machen eine Initiative vor Ort für eine Corona-Aufarbeitung, versuchen was, laufen gegen Wände und sagen, oh, ich bin raus, ich mache nicht mehr mit. Ich bin enttäuscht. Ich habe es versucht, ich bin enttäuscht. Das ist ja auch verständlich. Aber sozusagen, wenn du sagst, ich bin sowieso der Meinung, dass ich eigentlich nichts ändern kann, kannst du eigentlich auch schwer enttäuscht werden. Also ist dann, das hilft dann auch wieder. Oder? Tatsächlich.
Mit
wenn du es ehrlich meinst, ne? Darfst du dir auch nichts vorspielen.
Blaise Pascal gesprochen, der Mensch ist groß in der Erkenntnis seiner eigenen Nichtigkeit.
So
das ist ja aber gut. Mal einfach nur so. Das ist herrlich, was du sagst. Also du weißt, dass du... Du bist ganz sicher, dass du nichts bewirken kannst, du machst es trotzdem.
Es ist mehr so tu es. Man spielt sozusagen, als wäre man, es ist mehr eine Versuchsanordnung sozusagen.
Aber hast Freude dabei, oder?
Sonst würde ich es nicht machen. Also, das ist auch immer die Option im Kopf. Also, ich muss das ja jetzt nicht ewig machen, ne? Also, wenn ich jetzt wirklich merke, es gibt andere Dinge, die mir aber mehr Freude machen, dann versuche ich andere Dinge zu machen. Also, es hängt jetzt nicht mein Seelenheil davon ab, dass ich beruflich erfolgreich bin oder dass ich was erreicht habe. Hm. Das ist natürlich toll, aber, ich habe auch noch andere Pfade im Kopf, die ich auch verfolgen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und das ist auch schön.
Wir verraten das jetzt aber noch nicht. In welchen Charts du demnächst auftauchst. Damn. Ah, gut, aber eben den Gedanken wollte ich noch beisteuern. Es ist ja nicht nur so, wenn man Corona-Aufklärung macht oder sowas und dann klappt das nicht so. Das kenne ich ja auch von anderen, auch aus dem Freundeskreis. Und die dann auch sagen, nee. Es ist ja noch ein bisschen schlimmer, das wollte ich noch hinzufügen dürfen. Das ist ja auch so demotivierend, weil du hast ja nur in deinem Social-Media-Feed und so weiter, hast ja nur erfolgreiche Menschen.
Ja.
Und du, also es ist ja nicht nur die Frustration darüber, dass wir nichts ändern können oder nichts Großes und dann kommen die alle nicht wieder zu unserem Lagerfeuer, sondern dass du auch den ganzen Tag zugeballert bist von den erfolgreichen. Alle sind den ganzen Tag nur erfolgreich, schön und gesund.
Ja.
Und da würde ich dann doch auch sagen, das gehört auch fast zum Humanismus. Wir sollten vielleicht mal eine Seite gründen, wo man irgendwie so einfach so einen Scheiterhaufen auch mal so darstellt, wie so ein Leben so ist. Mhm. Ja, also das gehört dazu, Kinder. Mhm. Hört mal auf, das ist jetzt nicht so schlimm, dass das jetzt nicht geklappt hat. Dann klappt halt das Nächste.
Mhm. Ja, also ganz eigenartig, ja, diese, dass die Oberfläche so perfekt ist, ja.
Ja, aber das ist halt Facebook, ne? Du schreibst ja nicht in Facebook, also außer wenn du einen Knall hast, mir geht's heute schlecht. Also, ich habe heute.
Das macht ja auch keinen Sinn. Also, außer man kriegt dann halt Mitleid sozusagen. Es gibt ja hin und wieder auch, dass auf Social Media Leute sagen, ich bin so runter und dann kommt auch die Zuwendung von dem Freundeskreis. So ist ja auch nett.
Ja,
muss man nicht unbedingt online haben, kann man vielleicht besser so privat organisieren, aber ja.
Gut, also wir versuchen es jetzt einfach im Wissen, dass wir gar nichts bewirken können und dass es alles keinen Sinn hat, tun wir aber trotzdem so und sind dabei gut gelaunt. Gebe ich das richtig wieder?
Also gut gelaunt, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest entspannter.
Ja.
Entspannter, würde ich sagen.
Ja. Ja, es kann aber ja auch zufällig passieren, das wirst du nicht ausschließen. Es kann ja passieren, dass durch deine Arbeit, selbst wenn du sie denkst, sie ist hat gar nicht so viel Wirkung, dass sie dann doch Wirkung hat. Du kannst das nicht ausschließen.
Ich kann es nicht. Nee, ich kann es nicht ausschließen.
Ich würde das viel weniger ausschließen wollen als du. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass manches von dem, was du so machst, mit den anderen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dass das sehr, sehr viel Positives bewirkt. Und ich glaube, an der Idee mit dem Menschsein bleiben wir mal dran. Ich spreche dich jetzt nicht auf den 11. September an, das machen wir beim nächsten Mal, wenn du im September wiederkommst, zum 25. Jahr.
Mal schauen.
Ich weiß, dass ich das nicht sagen durfte.
Mal schauen.
Mein Mund ist fusselig. Geht dir das auch so?
Waren viele Themen auf jeden Fall, ja.
Ich danke dir sehr, dass du mich da durchgeführt hast. Und dann spielen wir noch eine Runde großes Schachbrett und gehen was Schickes.
Lang nicht mehr gespielt.
Und dann essen wir mal was.
Ja, sehr gerne.
Ich danke dir sehr. Danke, dass du da warst.
Danke für deine erneute Einladung.
Danke, Paul.
Ciao.